Folge 75, Der Herr der Ringe 3, The Return of the King. Wir beantworten viele interessante Hörerfragen zu den Herr der Ringe Filmen, zum Beispiel warum nicht alles mit diesen heftigen Adlern gleich am Anfang gelöst wurde, sprechen zum Beispiel auch über Gandalfs Kräfte und warum er sie einfach nicht zeigen möchte, mögliche Interpretationen und gegen Ende der Folge philosophische Fragen und Konzepte, die in der Herr-der-Ringe-Geschichte behandelt werden. Viel Spaß beim großen Finale unseres Lord of the Rings Triple Features. Ich bin Fred, hier sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen zum Herrn der Augenringe.
Oh ja.
Es ist mittlerweile wirklich spät.
Ja. Es ist eine epische Geschichte von Leid und Qual.
Sag mal, seit wann haben wir angefangen heute?
15 Uhr.
Wir stellen uns zunächst natürlich mal wieder ganz kurz vor. Tobi.
Hi.
Richard. Na. Mein Name ist Fred. Und unser Gast in Erftstadt bei Köln, der Marco. Wir haben, also für die lieben Hörer, ist das jetzt die dritte Folge in der dritten Woche. Wir sitzen hier tatsächlich seit 2:30 nachmittags und es ist jetzt kurz nach Mitternacht und wir sind immer noch nicht durch mit dem Herr der Ringe. Es ist eine epische Trilogie, die wir tatsächlich jetzt zu Ende führen.
Alter, das Thema ist so lang, dass Fred schon irgendwann sagte, Tobi, hör auf zu reden.
Ja,
wir nehmen das nochmal auf.
Viel Exposition halt einfach, ja. Weil das, was so für die Nerds dann halt auch irgendwie so selbstverständlich ist, für die Leute, die das nicht kennen,
das muss man
braucht's das leider, damit ihr das versteht.
Ja, das musst du halt erstmal erklären, was da so passiert. Das ist echt
ich will nicht
viel Stoff, Alter.
Ja, ich will doch wirklich nicht einen haben, der sich irgendwie jetzt aufregt. Ihr habt aber das vergessen. Weißt du was? Mach selber einen Podcast.
Geil ist, wie Marco da hinten in der Ecke sitzt und so wissend über uns schaut. So, ja, das stimmt, ihr Infantilen habt recht.
Marco,
ich weiß es besser.
Ja. Also Marco, wir haben dich ja wirklich entjungfert. Du nimmst das erste Mal einen Podcast auf.
Ach so, das meinst du?
Ja. Und
das andere tut mir übrigens.
Das andere tun wir jetzt dann gleich nach der Aufnahme.
Ja, ich habe ein schönes Sitzkissen, das geht.
Und
oh, das geht gut.
Wie ist es so bisher für dich, in diese epische Schlacht eingebaut zu sein?
Ist arschgeil. Genial, ist wirklich genial.
Ja, wenn es nicht arscht, ist es für einen Rock halt, ne?
Ist eine ganz neue, ungewöhnliche, coole Erfahrung und ich freue mich kaputt. Ja, ist geil.
Geil. Ja, Leute, was haben wir denn heute noch vor? Wir sprechen über die Zauberer, wir sprechen über die Uruk-hai, über Sauron, über die Philosophie des Films.
Wir klären vor allem zwei Dinge, die jeden Herrn der Ringe-Fan nervt.
Ja.
Warum nicht die Adler?
Genau. Und wenn ja, wie viele?
Und warum macht Gandalf nicht seinen krassen Gandalf-Shit?
Also, das ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg. Das ist nämlich eine Frage, die uns auch viele Hörer über Facebook gestellt haben. Ich finde, die können wir jetzt vielleicht mal beantworten. Und zwar die Geschichte mit den Adlern. Ich möchte hier kurz eine Hörerzuschrift bei Facebook vorlesen von Andy Fox Böhringer. Er schreibt, warum sind die Gefährten nicht einfach mit ein paar Adlern nach Mordor geflogen, um auf Kack- und Sachgeschichtenmanier den Ring von oben in den Schicksalsberg zu schmeißen? Erstens, zu schmeißen. Erstens, Gimli verschluckt den Ring. Zweitens, Chili-Wettessen mit anschließendem gehörigen Besäufnis. Drittens, Gimli mit Adler über dem Schicksalsberg in Position. Viertens, es befördern knapp 7 Kuriks kometenhaften Zwergenschisses den kotgarnierten Ring mit einem befriedigenden Plopp in den feurigen Tiefen des Porzellanthrons des dunklen Herrschers.
Ey, die Leute denken sich manchmal eine Scheiße aus.
Ich muss zu dem Zitat sagen, oder beziehungsweise zu der Anmerkung sagen, berechtigte Frage und bessere Lösung wahrscheinlich, als ich die Tolkien hatte. Also ganz ehrlich, ich finde die Idee besser als die, die Tolkien dann hatte.
Tolkien hat sich selber auch mal zu dieser ganzen Schwierigkeit mit den Eagles, mit den Adlern geäußert tatsächlich, und seine persönliche Antwort zu der ganzen Problematik war, weil er es dann irgendwann noch leid war zu erklären, meinte er einfach dann auch nur: Hätte ich das so gemacht, hätten wir kein Herr der Ringe.
Aber jetzt mal.
Also er auch selber, klar, er selber sagt doch, er wusste über die Möglichkeit Bescheid, hat aber auch, und das ist leider bisher nicht bestätigt, das ist alles unkanonisch, was wir jetzt sagen. Das sind mehr oder weniger Fantheorien und das, ja, was man sich so zusammengereimt hat. Aber diese ganze Sache mit den Adlern ist so, weil das erste Mal sehen wir die ja, wenn Gandalf auf dem Turm von Isengard, ne? Ja, Isengard war das.
Gefangen war aber kein Turm, weil es ist eine Höhle.
Doch, das war ein Turm, Alter.
Isengard. Der Turm von Isengard.
Der Sarumans Turm in, ja, Isengard.
Was du meinst, ist Moria, oder?
Wo er zum Essen. Achso, auf den Igel. Ja. Entschuldige, ich war beim Balrog
Moment.
Gerade.
Moment.
Ich hab gerade meine, ja, Notizen geguckt und das Wort Balrog gelesen. Und war so, hä, was redet ihr denn da?
Nee, er ist
um uns nochmal ins Bild zu bringen, da ist dieser heftige, hohe Turm in Isengard, Sarumans Hut. Und auf der oben wird Gandalf auf dem Dach festgehalten. Und er flüstert dann so einem Falter was zu. Ein paar Szenen später, oder ich glaube sogar im nächsten Schnitt, ich bin mir nicht mehr, ich glaube ein paar Szenen später, ja, kommen dann diese heftigen, übernatürlich großen Adler und, ja, tragen ihn weg.
Genau,
und jeder fragt sich, wieso sind die denn nicht gleich von Anfang an, wenn Gandalf die Power hat, die zu rufen, warum sind die nicht gleich mit diesen Adlern zum Schicksalsberg geflogen?
Vor allem, weil wir in der Rückkehr des Königs sehen, dass die auch stark genug sind, ja, die Nazgul zu besiegen. Ja. Also das sind wirklich krasse Viecher, diese Adler. Das sind nicht nur große, geflügelte Transportmöglichkeiten, sondern das sind echt auch Kämpfer.
Finde ich sowieso total geil, wie er da, ja, halt einfach sitzt, diesem Falter zuquatscht und dann sein Adler-Uber da halt irgendwie kommt, um ihn wegzubringen. Aber ebenfalls diese Viecher, die Adler bringen ihn, nachdem sie ihn retten, dann wegholen, bringen sie ihn ja erstmal in ihren Horst.
Ja, in ihren Horst.
In ihr Reich halt einfach. Und dort soll er wohl mit ihnen auch die Möglichkeit besprochen haben, dass sie halt nach Mordor fliegen, mhm, um den einen Ring dort direkt, genau, in den Schicksalsberg zu werfen. Das haben die Adler aber abgelehnt, aus mehrerlei Gründen. Also erstmal, diese Adler sind noch mega, mega krasse Fickviecher halt einfach nur, die wirklich auch mal, es gibt Sagengeschichten darüber, wie die einen riesen fetten Drachen niedergestreckt haben, der bei seinem Sturz auf Mittelerde dann irgendwie drei riesengroße Vulkane dabei halt mittendrin halt auch gleich platt gemacht hat und so. Und die sollen so groß wirklich sein wie ein Footballfeld. Also die sind bombastisch einfach nur. Weswegen sie es abgelehnt haben, war A, zum einen, sie sind zu stolz. Sie lehnen es nämlich eigentlich ab, Menschen oder Ähnliches auf ihrem Rücken zu transportieren. Und zum Zweiten hatten sie selber, als die Ringkriege losgingen, hatten sie selber in ihrem eigenen Gebiet so hart zu kämpfen und zu tun, dass sie eigentlich beschäftigt waren, ihre eigenen Gebiete zu verteidigen. Und das Dritte ist, sie hatten zu große Angst und Respekt, genau wie Gandalf, vorm Ring der Macht.
Ja.
Weil dieser verkackte Ring, auch wenn ihn Frodo trägt und sie Frodo tragen, können sie, und diese Adler gelten als Halbgötter in dem Herr-der-Ringe-Universum, sobald der Ring auch nur einen von ihnen korrumpiert, ist diese Welt des Untergangs geweiht. Und deswegen haben sie das nicht gemacht.
Ah.
Weil sie gesagt haben, das geht nicht. Wenn der Ring einen dieser Adler korrumpiert, und der Ring passt seine Größe auch an, und er hat einen eigenen Willen. Deswegen passt der Ring ja auch jedem, der ihn sich überzieht. Siehst du auch im Film ziemlich schön, wenn Isildur den Ring an sich nimmt, den in der Hand hat.
Das war eine weitere Hörerfrage, wieso passt der Ring den ganzen Leuten, obwohl sie so unterschiedlich große Hände haben.
Genau, und den dann einmal so in der Hand dreht, siehst du, und die Schrift auch verschwindet, siehst du, wie er schrumpft. Er passt sich Isildur an.
Stimmt, ja, stimmt. Das sieht man im Film.
Ja, und der Ring sucht auch die Macht. Deswegen, wie gesagt, hält sich Gandalf, der ja auch als so eine Art Demigott halt irgendwie gilt, hält sich von diesem Ring fern, weil er ihn korrumpieren würde. Und genau dasselbe machen die Adler auch, eben weil die verdammt mächtige und stolze Tiere sind und die Gefahr dahinter einfach erkennen, dass auch nur einer irgendwie in den Krallen, Federn, was auch immer, nur einmal Kontakt zu diesem Ring haben muss. Und so eine Reise kann turbulent werden. Stell mal vor, Frodo kann sich nicht richtig halten, der Ring rutscht an so einem Adler irgendwie, verliert die Kette, bleibt an einem Adler hängen, bums, korrumpiert, Atombombe Deluxe.
Ja.
So, und deswegen, ist ihm zu heiß.
Ein großes Problem bei dieser ganzen Reise ist halt auch Sauron mit seinem wunderbaren Flaming Vagina-Auge. sieht ihn halt auch einfach. So,
ja.
Das ist so, Sauron sieht ja so praktisch alles, was in Mittelerde passiert. Abgesehen von Frodo, das hatten wir in der letzten Folge, dass die Viecher einfach aufgrund, also die Hobbits einfach aufgrund ihres Volkes einfach so scheißegal sind, dass sie praktisch unsichtbar sind. Die Adler hätte Sauron halt gesehen.
Sondern, Stichwort unsichtbar. Passt gerade super, dass wir mal.
Also, das war halt die Klärung zu der Adler-Kontroverse dann da einmal.
Ja, genau. Die hatten im Prinzip auch keine Wahl.
Ja. Super Stichwort, dass wir uns mal kurz ein paar Minütchen Zeit nehmen, um über den einen Ring zu sprechen. Da ist er. Richard hält ihn gerade in der Hand. Gib ihn mir. Gib ihn mir.
Halt ihn mal kurz in die Mitte. Genau. Und jetzt der Soundtrack.
Macht eure eigene Show, ey, Alter. Arbeite hier nur mit Idioten zusammen.
Also,
wir sind die Idioten.
Immer wieder, wenn ich die Filme sehe, ich bin kein so riesen Hardcore-Freak wie die anderen hier am Tisch. Ich sehe die Filme wirklich echt mir nur alle paar Jahre mal an. Und Marco, wie oft siehst du die Filme?
Täglich. Nein, einmal im Jahr gucke ich
schon. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, stelle ich mir dieselben Fragen. Dieser Ring wird erzählt, also wortwörtlich so erzählt, als das mächtigste Objekt in dieser Welt. Also wirklich als der Shit. Er heißt der Ring der Macht. Und alle haben mega Respekt vor ihm. Dieser Ring, der entscheidet ja wirklich das Schicksal der Welt. Fällt es in die Hände des Guten oder des Bösen? Aber wir sehen von der angeblichen Macht des Rings in dem Film im Prinzip nur, dass er einen Haufen Trouble bedeutet und dass man sich unsichtbar machen kann.
It turns you into an invisible crackhead.
Und sich unsichtbar machen zu können, ist auf jeden Fall eine geile Fähigkeit, die wir alle, glaube ich, gerne haben würden. Und damit kann man auch wirklich eine Menge Scheiß bauen. Aber nur unsichtbar machen, das reicht. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ich finde das, was man...
Du bist ja eigentlich nicht wirklich unsichtbar.
Die Power, die ich von dem Ring sehe, die ist ziemlich schwach, so aus meiner Sicht. Zudem kann Sauron mich halt auch immer sehen, wenn ich den benutze.
Ja, genau. Aber wie halt auch Gandalf sagt, es gibt nur einen Herrscher des Rings und der teilt seine Macht nicht.
Ja, so ist es. Der Ring gehorcht eigentlich nur einem, und zwar seinem Schmied. Und es ist ja nicht nur der eine Ring, der unterwegs ist, es sind alle Ringe, 9, die für die Menschen geschmiedet wurden, 5, die für die Zwerge und 3, die für die Elben geschmiedet wurden. Der eine Ring ist der einzige, von dem lange, lange Zeit nur Sauron wusste, weil er der ist, die anderen zu korrumpieren. Und genau das wird halt auch im Ring nicht gesagt, was wir am Anfang vorgelesen haben. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden. Und genau darum geht es im Prinzip.
Sauron als Nachfahre dieses krassen Typen, über den wir in den letzten Folgen gesprochen haben, über Morgoth, kam irgendwann auf die Idee, die Elben mal so richtig zu pranken und hat sich als wirklich schönes Wesen dargestellt.
Zu pranken?
Ja, ja, wirklich. Er hat sich so als mega schönes Wesen dargestellt und ist als elbähnlich da eben aufgetaucht in der Elbenschmiede in der Nähe von Mordor oder in dem heutigen Mordor, wenn man sagen würde, und hat Kalimbor, dem großen Elbenschmieden, dazu überredet, oder beziehungsweise eher überzeugt, Ringe der Macht zu schmieden, damit die mächtigsten Wesen in Mittelerde auch Ringe haben, die Kraft deren Träger in den Ring übergeht, damit der nächste Träger dieses Ringes die Kraft auch bekommt. Das heißt, dass Kräfte nicht nur auf eine Person reduzierbar waren, sondern eben auch übertragbar. Das heißt, der den Ring trägt, ist unfassbar mächtig. Und dazu hat er Kalimbor halt überredet. Und der ist da drauf eingegangen und hat halt besagte Ringe geschmiedet, also eben 9 für die Menschen, 3 für die Elben und 12 für die Menschen, irgendwie sowas, 9. Was du gerade sagtest.
9
für die Menschen, so und so viel, 6 für die Zwerge, 5 für die Zwerge und 3 für die Elben. Und hat halt selbst im Schicksalsberg den einen Ring geschmiedet, weil der Plan dahinter war, Ich unter Joche sämtliche Herrscher der mächtigsten Wesen dieser Welt, indem ich sie überrede, Ringe zu basteln, in denen deren Macht einfließt, damit deren Macht nicht mehr in denen steckt, sondern in diesen Ringen. Und ich schmiede heimlich den einen Ring, der auf die Power von diesen anderen Ringen eingeht und die alle kontrolliert. Mhm. Und das hat nur bei den Menschen funktioniert, weil die Elben sind hinter den Plan gekommen. Bei den Zwergen weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das nicht funktioniert hat. Das hat da einfach nicht geklappt.
Ja, die Zwerge waren zu willensstark, um sich unterwerfen zu lassen.
Voll
geil. Das Einzige, was es mit den Zwergen unter anderem auch gemacht hat, ist, dass die Gier nach Reichtum sich sehr verstärkt.
Ah, okay.
Aber er hat es nicht geschafft, die Zwerge zu korrumpieren.
Ja. Und die Menschen wurden halt so korrumpiert, dass er die Menschen halt, das sind die Nazgul, die wir kennen, das sind die neuen Könige der Menschenreiche, was eigentlich schon Quark war. Das war auch schon ein System, das Sauron eingeführt hat. Früher gab es zwei Menschenreiche, Arnor und Gondor. Und Sauron hat daraus 9 Menschenreiche gemacht. Das war alles seine Idee. Und hat diese 9 Menschenkönige halt durch die Macht des Rings halt unterdrückt und daraus die Nazgul geschaffen. Die Elben waren im Gegensatz zu den Zwergen klug genug zu erkennen, was Sauron da vorhat, und haben diese Ringe halt mehr oder weniger unter Verschluss gehalten und nur unter die verteilt, die krassesten und stärksten von allen.
Ja, also das klingt...
Sorry, das klingt mega fern. Zurück zum Film. Die 3, die Elbenringe tragen, sind Elrond, ne, der Typ, der Sauron mit besiegt hat, der Typ, der Aragorn großgezogen hat, der Bilbo aufgenommen hat, der Frodo hilft, der Vater von Arwen. Mhm. Die andere ist Galadriel, diese merkwürdige Hexe Cate Blanchett, die da irgendwo in dem Film rumgeistert und man nicht genau weiß, ob man sie mag oder nicht. Und der dritte ist witzigerweise Gandalf. Der hat den 3. Elbenring. Weiß aber keiner.
Moment, ich verstehe, was du sagst, aber es klingt trotzdem immer noch sehr abstrakt. Ja, okay, der Ring kann die anderen neutralisieren, bla bla bla, und da ist Macht drin gebunden. Aber Moment, da sind die...
Neutralisieren tut er sie nicht.
Da sind diese, die Elben, beziehungsweise, die Elben sage ich schon, Frodo hat diesen Ring. Diesen W200 Würfel eines jeden feuchten Traum eines Pen and Paper Rollenspielers. aber er hat trotzdem vor allem in dieser Welt Angst und er stirbt eigentlich ständig praktisch fast. Ich sehe die Power von diesem Ring zu keiner Sekunde in dem Film.
Das Ding ist, die Power von dem Ring besteht dadurch, dass der Ring eigentlich nichts anderes kann, als die anderen Ringträger zu beherrschen.
Langweilig.
Wenn man bedenkt, dass die anderen Ringträger die Herrscher der restlichen Welt sind, ist das schon eine ziemlich coole Nummer.
Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Er hat den Protagonisten nichts gebracht.
Ja, genau. Und das Ding ist halt eben, der hat
Feuerwerkskörper ausspucken kann und dann irgendwie Goldmünzen vom Ring
bringen. Das wäre cool. Das Ding ist halt eben, dass der Ring aus praktisch der Hälfte, also so ungefähr der Hälfte von Saurons Macht besteht. Das heißt, die Hälfte der Persönlichkeit von Sauron steckt in einem Schmiedstück, eben dafür, damit er die anderen beherrschen kann. Mhm. Und der Ring der Macht ist im Prinzip deswegen, also der eine Ring, ist eigentlich nur interessant für Sauron. Für alle anderen ist dieser Ring, klingt er nur nach Macht, weil er alles beherrschen kann, kann er aber nicht, weil Saurons Macht darin steckt.
Es wird ja auch
und nicht Macht generell. Das ist halt so ein bisschen dumm und falsch kommuniziert in dieser Welt, weil alle denken, du kriegst Macht, weil du einen Ring der Macht trägst. Nein, nur Sauron hat Macht, wenn er einen Ring der Macht trägt.
Aber die Macht, die im Ring steckt, wächst mit dem Träger.
Ja.
Das heißt, je mächtiger der Träger, desto mächtiger auch die Einsatzmöglichkeiten des Ringes. Deswegen wollten diejenigen, die weise genug waren, wie zum Beispiel Galadriel oder Gandalf, den Ring nicht haben. Ja, aber Saruman
wollte ihn haben.
Aber sie hat sich dagegen entschieden.
Genau, ja.
Aber Saruman hätte ihn genommen und wäre damit zu einem Diener Saurons geworden, zwangsweise.
Mit dem Ring wäre Saruman sogar wahrscheinlich krasser geworden als Sauron. Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, dass Saruman als Anführer der Istari krasser wäre als Sauron.
Aber dem Ring ist er trotzdem unterworfen, weil es wird auch mehr als einmal im Buch als auch im Film gesagt, der Ring gehorcht nur seinem Gebieter. Sein Gebieter ist Sauron.
Ist ja nicht so ein Gebieter, dass die Seele von Sauron steckt.
Ja, das sagen sie sogar im ersten Film gleich irgendwie in den ersten zwei Minuten. Seine Bosheit und seine Grausamkeit flossen in diesen Ring halt einfach ein. Also der ist ein Teil von ihm. Und deswegen gehorcht der Ring halt auch einfach keinem anderen. Er kann dich korrumpieren und er kann, ja, deine Macht verstärken, aber er transportiert dich, weil Sauron ist ja auch so ein krasser Typ, der bewegt sich ja ständig zwischen der realen Welt und der Schattenwelt hin und her. Und dieser Ring reißt sich in die Schattenwelt rein und zieht dich dort langsam hinüber und du wirst höchstwahrscheinlich, wenn du den lang genug trägst, wirst du verrückt. Irgendwann, du wirst ein Nazgul. Du wirst ein Nazgul früher oder später, deswegen sieht ja auch Gollum so total ausgemergelt aus, weil er den Ring ja auch immer mal...
Vor allen Dingen hatte Gollum auch kaum Macht.
Genau, du wirst kein Nazgul, weil Nazgul sind die, die vom Herrn der Ringe, also von dem einen Ring beherrscht werden. Das heißt, im ursprünglichen Plan wären die Nazgul nicht zu 9 gewesen, sondern zu 13, 16 gewesen, ne? Also 3,
oder
also
so 5.
Du wirst, du wirst in dieses
Schattenreich, das du halt immer siehst. Und das wirst du halt langsam eingesogen. Wenn du den Ring nämlich zu lange trägst, kommst du irgendwann nicht mehr raus, genau. Weil er verwechselt nämlich auch irgendwie mit dir.
Ja, und durch den einen Ring wirst du halt eben nicht zum Nazgul, weil alle, die durch den Ring beherrscht werden, werden zum Nazgul.
Mhm. Meine kontroverse Frage, ist der Ring ein Horcrux?
Als ich das gehört habe, dass ein Teil Saurons Seele in diesem Ring gebunden ist,
ein großer Teil,
habe ich sofort auch an Horcruxe gedacht.
Das ist im Prinzip genau das, weil Sauron kann nur dadurch getötet werden, dass der Ring getötet wird.
Er ist im Prinzip eigentlich auch ein
Horcrux.
Weil Gimli kann ihn ja auch nicht einfach mit seiner magischen Zauber-Mega-Axt zerschlagen. Und er verursacht ja zum Beispiel auch Frodo, von dem er ja schon Besitz ergriffen hat, wenn Gimli raufhaut, verursacht er ihm physischen Schmerz halt einfach.
Der ist wirklich das, was...
Und er kann nur, wie zum Beispiel durch das Schwert von Gryffindor in jetzt Harry Potter, kann der Ring der Macht nur mit etwas Gleichwertigem vernichtet werden, in diesem Fall die Feuer Mordors.
Ja. Vor allen Dingen, also da hat John K. Rowling echt eine Idee geklaut. Aber schöner weitergearbeitet. Ja. Das muss man
ja
lassen.
Ja, aber dass die Seele oder der Geist von irgendjemandem, besonders von Bösewichten, an irgendein Symbol, an irgendein Objekt gebunden wird, das ist jetzt auch nicht so special. Das sieht man, das findet man und sieht man schon oft in solchen Geschichten, gerade in mythologischen Geschichten. Ja, auf jeden Fall. Es erinnert schon sehr krass daran, ja.
Und da muss ich ehrlich sagen, das mit den Horcruxen, alle Fans mögen mich jetzt erschlagen, aber das mit den Horcruxen war eine schönere Idee als den Ring. Also diese Nummer, warum der Ring so krass ist, hat Tolkien leider nicht so schön herausgearbeitet, wie Rowling das gemacht hat bei den Horcruxen.
Findest du? Ich weiß nicht.
Weil selbst nach dem Lesen der Bücher, es bleibt immer die Frage, was ist denn jetzt bitte so krass am Ring? Auch wenn du das erklärt bekommst, es bleibt immer die Frage,
das ist wie eine rhetorische Frage, weil richtig, richtig Macht gibt er ja der Person nicht, weil...
Ja, aber warum?
Ja, dann, Moment, darauf, Moment. Weißt du, was ich meine? Darüber haben wir jetzt schon erschöpfend gesprochen, aber Marco, du hast die Bücher ja mehrfach gelesen. Hattest du das Gefühl bei den Büchern, dass das nicht so richtig rüberkommt?
Bei den Büchern hatte ich das Gefühl mehr als in den Filmen.
Ja.
Denn auch gerade das, was der Ring mit Frodo macht, wird im Film zwar angedeutet, wie kaputt und zerstört er auf dem Weg, gerade auf den letzten paar Kilometern war, wird aber nicht wirklich gezeigt. Und das Problem generell, was ich damit habe, es ist halt ein scheiß Ring und kein magisches leuchtendes Schwert, keine Riesenstreitaxt, dickes Ross oder was. Es ist halt nur.
Ich hab bei dir Diablo hier im Regal gesehen, das du spielst. Du weißt, die besten Gimmicks, die man immer kriegen konnte, waren die Ringe.
Ja, richtig, schon.
Oh, ja.
Aber es ist halt nicht so episch wie ein dicker Zweihänder.
Ja, das stimmt.
Vollkommen recht. Mit einem starken Ring habe ich dich auch einfach mit meinen Magierfähigkeiten
gemacht. Ich habe jetzt bei Fallout festgestellt, das Heftigste, was du haben kannst, ist ein düsenangetriebener Baseballschläger. Also.
Ja, wenn man aus dem Spiel schon nichts lernt für den Alltag, dann das. Ja, Leute. Ja, gut, bevor wir noch ein paar weitere spannende Hörerfragen haben, die uns wirklich ganz tief in philosophische und literarische Fragen reinführen. Wir haben noch zwei Themen vor uns. Und zum einen die Zauberer, die Magier. Tobi, bevor dich echt niemand mehr verstehst, weil du bist echt schon voll am Lallen, Alter.
Lululu.
bevor Tobi in einer halben Stunde runterfährt. Spaß, Alter. Tobi, du hast dich ein bisschen mit den Zauberern beschäftigt.
Ja, ich habe mich mit Gandalf beschäftigt, weil Gandalf war so eine Figur, die mich von Kind auf an so irritiert wie beschäftigt hat. So, warum? Und ich denke, das geht auch den meisten Hörern so. Warum ist dieser Typ, der immer wieder gepriesen wird als das krasseste Typ, der überhaupt rumläuft? Dann liest man, ohne die Bücher gelesen zu haben, so ein paar Trigger Facts, dass das so ein krasser Typ ist, 4000 Jahre alt, krasser Typ und so. Wieso macht der Typ nichts? Ich meine, das Einzige, was er macht, ist eine Taschenlampe an, beleuchtet mal kurz die Nazgul. Und haut Eomer seinen Stab auf den Kopf.
Und lässt ein paar neunmal kluge Sprüche
ja,
ab.
Genau. Ja, aber mehr macht er nicht. Ja. Wird aber immer beschrieben als der krasseste Typ, der rumläuft.
Balrog?
Ja, und der bekämpft den Balrog, aber wie man sieht, mit Schwert und seinem Stab so. Ne? Also der wirkt relativ harmlos, wird immer beschrieben als krassester Typ, der rumläuft.
Selbst am Schluss bei dieser Endschlacht hat er ein Schwert, wo ich frage, ey, du bist ein scheiß Mage. Du hast kein Schwert zu tragen, Alter.
Der trägt übrigens ein legendäres Schwert, dessen Namen ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe. Ist aber ein dick legendäres Schwert und ein krasses Ding.
Vor allem ist sein Stab zu dem Zeitpunkt schon zerstört, ne?
Ja, genau. Echt? Das hat der Hexenkönig, das sieht man nur in Extended Edition.
Ah.
In der Extended Edition sieht man das, wie der Hexenkönig den Stab von Gandalf zerstört.
Ja. Okay. Das ist dann noch die, bei Herr der Ringe, die Schwerter und Dolche und Co., die Namen haben, die sind immer besonders.
Die sind ultra.
Ja, die sind ultra, die sind halt, weil die in Schlachten, aus die, Schlachten bekannt
die haben,
sind.
Die auch. Haben halt einen liedernen Namen.
Ja, ja, genau. Den
Rest nicht nur einen blauen Namen haben.
Die sind mega selten, ja.
Ich hole jetzt mal kurz aus, weil das auch, also wirklich nur kurz, weil ich habe mir heute sagen lassen, hole nur kurz aus. Wir hatten das in der ersten Folge, war das, als wir darüber gesprochen haben, wie diese ganze Welt von Herr der Ringe entstanden ist. Und wir haben über die Valar gesprochen, diese großen Herren von Arda, sprich der Welt, die existiert. Und die hatten ein sogenanntes, oder wenn man so will, Dienervolk. Das waren die sogenannten Maia. Also die Valar hatten die Maia.
Maia.
Tolkien, verdau das kurz, bis ich Luft geholt habe.
Tolkien mochte Vokale, ne?
Ja, das war so sein Ding. Und die Maia, ich habe gerade einen Wackelkontakt in meinem Kopf gehört. So, die Maia waren wirklich von Bauern bis hin zu fast genauso mächtig wie die Valar.
Ja.
Ein Volk von Gestaltwandlern, also auch Geistwesen, die aber Gestalt annehmen konnten, die vor der Entstehung der Welt existierten.
Mhm.
Und Gandalf ist halt ein Maia. Und da kommt das Spannende jetzt, Sauron ist auch ein Maia. Und die Balrog sind auch Maia gewesen. Okay. Das heißt, Sauron, Saruman, die Balrog und so weiter kommen alle aus dem gleichen Volk. Das sind wirklich im Prinzip die gleichen und die, Wesen.
Ja. Und, aber die haben ja so unterschiedliche Formen. Also ich meine,
genau.
Saruman und Gandalf sehen aus wie Menschen. Der Balrog sieht halt aus wie ein Vieh, das mir bei Altima Online eine Frackfolge geknallt hat.
Ja.
Wie sehen die denn in ihrer ursprünglichen Form aus?
Es gibt keine, wie die Valar sind die, also die Valar waren im Prinzip so insgesamt, also die Ainur, wie sie ursprünglich hießen, oder Ainar, ich komme gerade, Ainur, ne?
Ja.
Die Ainur, also die ersten Wesen, die es überhaupt gegeben hat, waren Geistwesen, das waren einfach nur Geister. Und die sich von diesen Ainur entschieden haben, auf der Erde, die erschaffen wurde, also die Adar, zu leben, nannten sich dann Valar. Also das ist super theoretisch gerade alles. Jedenfalls diese Valar hatten halt dieses Gefolge-Volk aus Maia und das waren Gestaltwandler. Das heißt, die konnten jede...
Sag's doch gleich!
Ja, ich wollte mal kurz ausholen. die konnten jede Gestalt annehmen, die sie im Prinzip annehmen wollten.
Ja.
Und die Valar hatten halt diese großen Kriege im ersten und zweiten Zeitalter. Wenn ich genau weiß, was es bedeutet, hört euch die ersten zwei Herr der Ringe Folgen von uns an. Und vor allem, weil Marco das so schön zusammenfasst. Und es gab im dritten Zeitalter eben diesen Punkt, wo die Elben und Menschen völlig überfordert waren Und also selbst nach dem Krieg gegen Sauron, der ja auch ein Maia war, und zwar ein Diener von Melkor oder Morgoth, gleicher Typ, also auch nur ein Maia, aber der krasseste und stärkste und mächtigste der Maia war. Die wurden dann halt im ersten und zweiten Zeitalter besiegt über verschiedene Wege. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Folgen besprochen. Und im dritten Zeitalter taucht dann ja der Sauron auf, den wir in diesen Filmen kennen. Und 1000 Jahre ungefähr, oder ja eher so 2000 Jahre, bevor wir die Handlung sehen in dem Film, werden die sogenannten Istari in die Handlung geschickt. Die Istari sind Maia, wie Sauron auch, nur halt eben mit der Mission, den Menschen und den Elben als Unterstützer zu dienen. Und das sind 5 Stück. Also es gab 5 Istari. Und das sind halt eben Saruman, Gandalf, ich hab den Namen vergessen. Radagast,
der
danke.
Kiffer aus dem Hobbit.
Genau, und 2 blaue Magier, die man nie sieht und über die auch nie geredet wird.
Die eigentlich Radagast und Gandalf als Gehilfen mitgenommen haben, die aber laut den Überlieferungen gen Westen abgehauen sind und auch nie mehr wirklich eingreifen.
Ja, genau.
Also,
gen Osten. Die sind einfach verschwunden. Die hatten auch einen Namen. Ich finde die gerade in meiner Notiz nicht so auffällig. Egal. Jedenfalls, die sind einfach verschwunden und Ende der Geschichte. Und die wurden halt, also diese 5 Istari, also diese 5 Maia, sprich die zweitkrassesten Wesen, die man sich vorstellen kann, wurden halt dahin geschickt, um die Mächte der Welt, die existierten, zu unterstützen. Und eigentlich hat nur einer davon seinen Auftrag erfüllt. Das war Gandalf, weil die Auftrag der Istari war, wir unterstützen die Wesen, die in Mittelerde leben, gegen das Böse, gegen die Nachwirkungen von diesem Melkor oder Morgoth. Und alle haben es vergeigt und sterben auch deswegen, wie zum Beispiel Saruman. Gandalf stirbt ja auch, aber da er in Auftrag nach wie vor in seinem Auftrag handelt, bekommt er einen neuen Körper und seine Seele lebt diesen neuen Körper weiter, weil er nach wie vor in seinem Auftrag arbeitet und darf am Ende auch zurück nach Valinor halt fahren, weil er seinen Auftrag erfüllt hat, als einziger von 5.
Krass.
So, wichtiger Punkt ist, warum ist Gandalf, der ist ja mega krass, jetzt noch nach der Beschreibung noch viel krasser, als man so denkt. Der ist wirklich ein Gottwesen.
Warum macht er wenig krasse Sachen?
Genau, warum macht er nichts, außer man feuert Zeug an? Die wurden halt eben auf die Welt geschickt,
lustige um kleine Rauchfiguren,
die Leute wirklich nur moralisch zu unterstützen. Denen wurde verboten, zu offenbaren, wer sie sind und was sie können. Das heißt, Gandalf ist es verboten zu zeigen, was er kann.
Selbst im Angesicht der Auslöschung der Existenz?
Ja. Weil die ausreichende Existenz für die Valinor keine Rolle spielen. Für die Valar in Valinor spielt es keine Rolle. Ob Mittelerde überlebt oder nicht, spielt keine Rolle.
Verboten direkt ist es ihm nicht. Er soll halt Gewalt nicht mit Gegengewalt beantworten, nur im äußersten Notfall.
Genau.
Wenn es um das eigene Leben oder Leben der Gefährten
geht. Was wäre denn passiert, wenn Gandalf sich dazu entschlossen hätte, darauf zu scheißen und mit einem Fingerschnipp das ganze Problem zu lösen?
Ich bin mir nicht sicher.
Dann hätte er nicht sein ewiges Leben nach seinen Taten bekommen und er hätte nicht nach Valinor zurückreisen dürfen.
Oh, das heißt, nachdem der Ring der Macht dann zerstört wurde, wäre er höchstwahrscheinlich einfach gnadenlos verreckt. Einfach wahrscheinlich, ne?
Kein Auftrag mehr.
Sein Körper wäre tot gewesen und wie das bei den Elben auch ist, er reist oder sein Geist reist zurück und nimmt dann eine neue Gestalt an.
Boah, aber das tut er ja schon vorher. Also glaubst du wirklich, dass das Gandalf an der Stelle so egoistisch ist, drauf zu scheißen. Ich befürchte eher, dass er mit diesem Auftrag, den er von den Valar bekommen hat, gar nicht in der Lage ist, das zu machen. Weißt du, dass so wir nennen es bei seinen Autos, wenn er so gedrosselt, dass er so gedrosselt wurde.
Also egal wie verpönt das von seinen Großmeistern da ist, wenn er wirklich die Möglichkeit gehabt hätte, mit einem Fingerschnipp, und so klingt das gerade, das alles sofort zu lösen.
Ja, das, so war es nicht, so ist es nicht.
Aber hätte er nicht, denn Gandalf ist nicht als Maia nach Mittelerde gekommen, sondern als Istari.
Genau.
Er war halt nicht mehr der Maia, der er vorher war. Er hat eine neue Gestalt bekommen und wurde auch grundsätzlich in seinen Fähigkeiten gekappt. Ja. Also er war nicht derselbe Maia, der er in Valinor war.
Ja, also er ist schon wirklich, er ist wirklich sehr, sehr mächtig. Bei weitem nicht so mächtig, wie er hätte sein können, aber der ist schon sehr, sehr mächtig. Das sieht man auch in den Filmen und auch in den Büchern. Es gibt hier und da Situationen, wo er es rauslässt, weil es wohl auch, das war in irgendeinem Buch, war das, ich glaube im dritten oder zweiten oder so, dass er sich von dieser Bande löst, auf sein Geburtsrecht, bla bla bla, wie Tolkien sowas halt beschreibt, zu scheißen. Und trotzdem hier und da seine Macht rauslässt. Also die einzige Situation, die mir jetzt einfällt, wo er es dann auch tatsächlich tut, ist da, wo er vor Minas Tirith zur Rettung Faramirs mit seinem Stab die Nazgul vertreibt.
Und das hat ihn stark geschwächt oder, genau, oder sehr angestrengt und, genau, einen Großteil seiner Macht aufgenommen. Mhm.
Weil das war so nicht geplant, das hätte er eigentlich nicht machen dürfen. Er hat es trotzdem getan und das hat ihm fast sein Leben gekostet.
Und deswegen nachher auch von dem Hexenkönig relativ einfach zur Strecke gebracht.
Genau.
Also Stab zerstört. Gandalf hätte
ganze
auch
Mana aufgegeben. Er war OOM.
Genau. Ja, genau, ja.
Theoretisch, ja, ist es so. Ja. Gandalf war auch eher der klassische Buff-Magier. Also er wäre nicht in der Lage gewesen, einfach nach Mordor zu reiten und alle kaputt zu schlagen. Er war aber derjenige, der die anderen um ihn herum in der Lage gebracht hat, diesen Ringkrieg gut zu beenden.
Ach hier, so in WoW gesprochen, gib mir mal einen Int-Buff.
Genau. Ja, der hat von der großen Valar Nienya. Das ist so einer dieser 14, die wir in der ersten Folge hatten, Gottwesen. Wie hattest du die nochmal genannt? Nicht Gottwesen, sondern so
Götterfürsten.
Götterfürsten hat er Mitleid und Geduld gelernt und galt halt wirklich auch als Weisester der Maia. Also das war der klügste von diesen Sklavenform ist falsch, es ist mehr so Dienervolk. Also nicht Sklaven, sondern Dienervolk im besten Sinne des Wortes. Galt er als der Weiseste und einer der wenigen, die halt eben direkt von den Valar was gelernt haben. Der einzige andere, der von den Valar direkt was gelernt hat, war Sauron. Und Sauron war stärker als Maia schon von Anfang an als Gandalf. Das heißt, wenn man sagt, Gandalf war immer so krass, warum hat der das Ding nicht nach Mordor gebracht? Er hatte vorher schon, also Jahrtausende, bevor die Story überhaupt losging, schon keine Chance gegen Sauron.
Vor allem wäre er sofort entdeckt worden.
Ja, also
wenn
Gandalf
den Ring Problem getragen hätte.
Ja, aber es wäre scheißegal gewesen, wenn er stärker wäre als Sauron, aber war halt nicht. Ja.
Aber er hätte halt auch wieder, da haben wir wieder die Problematik, wenn Gandalf den genommen hätte, er hat ja auch gesagt, er würde ihn nehmen, aus dem Wunsch heraus Gutes zu tun, aber der Ring würde es verhindern.
Er wäre der nächste Sauron geworden und hätte den Ring nicht vernichten können.
Ja, höchstwahrscheinlich. Krass.
Es gibt noch ein großes Zitat, das man so kennt von Gandalf. Gandalf, wo er da steht und gegen den Balrog kämpft. Oh, nee, zu dem Balrog muss ich vorher noch was sagen. Balrog, Sauron, Saruman und Gandalf sind das gleiche Volk. Dieser beschissene, eklige Dämon am Ende von Moria ist auch ein Maia und das vom gleichen Volk wie Saruman, Sauron und Gandalf. Also auch Sauron und Gandalf gehören zum gleichen Wort.
Ja, deswegen erkennt ihn auch gleich irgendwie Gandalf an dem ersten Grollen und Röhren, wo er nur guckt, ein Balrog, oh shit, die kenne ich, die machen so beschissene Cocktailpartys.
Aber ich hab mir leider dieses rückblickendes machen sollen, dieses Zitat komplett aufzuschreiben, Gandalf, ihr kennt diese wunderbare Situation an der Brücke von Cazador. Wo der Balrog dann halt im Final Fight gegen Gandalf antritt und Gandalf diese Rede halt, du kommst nicht vorbei, ich bin Diener des geheimen Feuers, Gebieter wie Flammen von Arnor, du kommst nicht vorbei, Flamme von
Dingsbums.
Von Udu, genau, Flamme von Udu und bla bla. Da gibt's so ein paar Fanfiction-Sachen zu, was das bedeuten soll, weil Tolkien selbst sich zu dieser Aussage, die steht auch im Buch wie im Film, hat sich nie dazu geäußert, was das eigentlich bedeuten soll. Das Problem ist, dass sowohl das Wort Arnor als auch das Wort Durum, Udum, eigentlich nie verwendet wird. Und es gibt einen Spruch von dem Obergott, er es sei, und ich will die unverloschene Flamme in die Leere hinaussehen und sie wird im Herzen der Welt brennen und die Welt soll sein. Das heißt, der hat so die Welt halt eben, also Arda, diese Welt von Herr der Ringe, aus Feuer erschaffen. Und dass Gandalf darauf anspielt, ich arbeite für Iluvatar, also dem Obergott, arbeitet und dem Balrog sagt, Keule, ich arbeite hier wirklich in oberster Instanz, geh mir nicht auf die Eier, und es trotzdem tut. Die zweite Interpretation des Ganzen ist, weil Arnor, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe, und Fred schläft schon wieder ein, ich höre das trotzdem, weil wir haben Fans, die interessiert das. Arnor, und ich sage das so ohne Erklärung, Arnor ist der Sindarin-Ausdruck für das Quenya-Wort Ana, und das heißt Sonne.
Ja.
So, und pass auf, das klingt jetzt
kompliziert. Ich lese es auch gerade parallel kurz mit Nachricht, ich bestätige das mal eben, ja.
Ja.
Und das ist mega cool, hör zu.
Ja, das ist echt mega spannend, weil das kann halt eben bedeuten, dass Gandalf halt eben den Balrog warnt, seine Macht, also Gandalfs Macht, kommt nicht aus irgendwelchen bösen Feuern, sondern ich komme direkt aus der Macht der Sonne, sprich aus direkt der Macht, also der Feuermacht, womit der Balrog ihm ja gegenübersteht, die springen ein.
Na, aus der du
Valinor,
kommst.
Ich kann mir den Namen von diesem Obergott nicht merken.
Iluvatar.
Aus der Macht, die Iluvatar erschaffen hat, also aus der Sonne. Meine Macht ziehe ich direkt aus der Sonne. Und damit ficke ich dich.
Wird dir nichts nützen, weil das ist so ein bisschen Gewerkegewichse, was die da machen.
Ja, genau,
machen.
Genau. Ich bin krasser als ein Schwanzvergleich. Genau, das ist wirklich ein Schwanzvergleich. Genau,
Gandalf gibt ihm nur zu verstehen, ich kann mehr, ja.
Genau. Und er kann auch mehr. Er ist ein scheiß Maia. Die Balrogs sind auch Maia. Das sind Umaia sogenannte, weil Maia heißt die Schönen, Umaia heißt die Unschönen. Und Balrogs und Sauron sind die sogenannten Unschönen. Aber sind im Prinzip das gleiche Volk.
Oh.
Und die dritte, es gibt noch mehr Interpretation, aber die finde ich mit am cleversten, dass er sagt damit, weil er, und das ist spannend, es gab drei Elbenringe. Einen trägt Galadriel, einen trägt Elrond und den anderen trägt
Gandalf.
Das sieht man in dem Film auch, der hat diesen Ring an. Das wird im Film leider nicht thematisiert, aber der hat diesen Ring an. Sehr schön für Peter Jackson, obwohl er es nicht thematisiert, trägt Gandalf diesen Ring. Und das ist der Ring des Feuers. Und es gibt diese Theorie, dass es bedeuten kann, dass er diesem Balrog klar macht, Keule, ich trage diesen Ring des Feuers. Das Problem ist nur, das wäre super dumm von Gandalf zu offenbaren, dass er diesen dritten Ring trägt, weil Sauron nicht weiß, dass dieser dritte Ring überhaupt noch existiert. Und es wäre super dumm von Gandalf zu irgendeinem Gediener von Sauron zu sagen, hör mal, ich hab das Ding hier, leg dich nicht mit mir an. Aber es würde Sinn machen. Ich schweife aus, ne? Fred guckt mich gerade so böse an. Ich höre jetzt damit auf.
Ich bin wirklich wahnsinnig beeindruckt davon, wie tief du recherchiert hast die letzten Wochen. Aber das geht zu tief gerade.
Ey, die Frage wurde gestellt. Deswegen beantworte ich bei Facebook. Machen die Istanbul, also warum macht das habe ich schon erwähnt, ne?
Ja, er darf nicht.
Er darf einfach nicht.
Ja.
Und sein Leben endet halt eben damit, dass er am Ende von Herr der Ringe mit den Hobbits und den Elben gegen Valinor, also gegen Westen, was wahrscheinlich gegen Valinor bedeuten soll, einfach ins Exil fährt und wahrscheinlich einfach zurück zu seinen Heimat.
Die
Wurzeln.
Sprechen wir über die Uruk-Hai.
Oh, cool.
die Hardcore-Wrestler, die Komposthaufen Hardcore-Wrestler von Mittelerde.
Wir sehen wirklich immer so ein bisschen so aus, wie halt wirklich die Wrestler aus den 80ern, ne? Mit ihren komischen Tightpants und dann halt diesen komischen langen nassen.
Die Treue geschwört.
Geschworen.
Saruman.
Die Uruk-hai, die sind ziemlich krass eklige Mischwesen eigentlich. Uruk-hai bedeutet übersetzt so viel eigentlich nur so viel wie Ork-Volk. Sie werden in den Büchern immer als mannshoch beschrieben, was aber in der tatsächlichen Größe ungefähr zwischen 1,90 und 2,40 sein kann.
Der also Begriff kommt übrigens daher, dass in der Mittelerde Sprache mannshoch von den Dunedain geprägt wurde, die ungefähr um die 2 Meter groß waren.
Ja.
Wollte ich vorhin erzählen, aber mir wurde gesagt, ich gehe zu tief.
sie sind eine Kreuzung aus Bilvis-Menschen, also und also Bilvis-Menschen und Orks. Wer sich jetzt nichts unter Bilvis-Menschen vorstellen kann, das sind im Prinzip schon Kreuzungen aus Orks und Menschen einfach nur. Also schon abgefuckte Kreaturen, die nochmal mit Orks gekreuzigt wurden durch von Saruman und dann daraus die Uruk-hai
entstanden. Gekreuzigt,
so Blödsinn, ja. Sie sind größer, brutaler und skrupelloser als die Orks. Als Orks und Menschen sind, wie gesagt, in der fertigen Form, wie wir sie sehen, von Saruman erschaffen worden, weil der sie perfektioniert hat. Die gibt's aber allerdings auch in Mordor. Die Unterschiede dazu sind nur relativ gering. Die Uruk-hai, die Saruman züchtet, sind allein für den Krieg, für seine Armee und halten im Gegensatz zu den Uruk-hai aus Mordor Tageslicht aus. Das heißt, die können sich bei Tag und Nacht können die sich bewegen und kämpfen und machen und tun. Das können die anderen Uruk-hai leider nicht.
Ach so, und auch die normalen Orks reagieren.
Genau.
Stimmt, man sieht ja auch im Hobbit, wie die Trolle dann versteinern, wenn sie mit Sonnenlicht in Kontakt kommen. Genau.
Trolle und Orks solltest du jetzt nicht vergleichen, aber der Gedanke ist ja der gleiche.
Die Uruk-hai sind auch, die sind gar nicht mal so undoof, ne? Weil die haben auch einen eigenen Ehrenkodex und die sehen sich auch zum Beispiel als Herrscher der Orks. Sie bezeichnen Orks immer selber gerne als unterwürfig, als Tiere, als Maden.
So über Orks.
Genau, und sie werden halt auch nicht nur als Krieger eingesetzt, weil die sind halt wirklich, das sind richtig große, das sind echte Kampfmaschinen und dass zum Beispiel Aragorn noch so viele von. Aragorn zum Beispiel auch so viele von denen fertig macht, ist halt echt eine Leistung, weil die werden halt nicht nur. Also so eine ganze Armee von denen ist scheiße gefährlich. Weil normalerweise werden die eigentlich eingesetzt als Hauptmänner für die Ork-Armeen.
Und eben sie spüren keinen Schmerz.
Ja.
Sie spüren keinen Schmerz, Krieger, sondern praktisch unendlich viel Ausdauer. Also sie spüren nicht nur keinen Schmerz, sondern auch keine Erschöpfung.
Echt? Ja. Boah, wie krass.
Ja, und sie sind richtig hart eigentlich, weil das Ding ist halt so, Uruk-hai sind eigentlich, auch wenn sie ziemlich primitiv wirken, uns in so vielerlei Hinsicht überlegen, die sind bilingual, die sprechen von Natur aus die schwarze Sprache und die Menschensprache. Das heißt, die können sich halt auch verständigen, ohne dass du ein Wort mitbekommst. Sie sind kannibalistisch veranlagt, was ziemlich eklig ist, aber das liegt doch an den Südländern von Isengard auch, und Mordor. Sie sollen ursprünglich, die Uruk-hai sollen mal entstanden sein aus verdorbenen Menschen und Elben. Genau ist das aber leider nicht geklärt. Und was habe ich noch? Jo. Genau, und sahen sich ja, wie gesagt, als die Herrscher der Orks. Mehr gibt's zu den Uruk-hai tatsächlich so nicht zu sagen.
Ja, sie sind widerlich.
Sie waren Teil der größten, wenn du so möchtest, Volksarmee der Volksrepublik Isengard. und sind ja dann auf Helms Klamm losgelassen worden, wirklich zu 10.000, sodass auch, wer war denn das? Legolas sie gesehen hat und meinte, Aragorn hat sie gesehen und sagte, es sah aus, als würde ein schwarzer Kontinent sich bewegen. Also übel Typen.
Eine lächerliche Übermacht, die wirklich nur mit Glück auch besiegt werden konnte.
Gimli fasst das ja auch so schön zusammen, ne? Das sind keine dümmlichen Orks, gegen die wir hier kämpfen, das sind Uruk-hai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit.
Ja. Also Verenir will von den perfekt klonten Kriegern. Also das ist wirklich heftig.
Ja. Die allerdings auch nach der Zerstörung Mordors dann auch so gut wie ausgerottet werden.
Was wissen wir eigentlich über die ganz stinknormalen Orks? Also was ist das? Wo kommen die her? Wurden die irgendwie magisch erschaffen von irgendeiner dunklen Power?
Ich glaube, das sind gequälte Elben gewesen. Ne?
Das meine ich auch, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass das irgendwie so entartete Elben sind oder sowas in der Art.
Melkor hat im ersten Zeitalter einige der Elben entführt. Und wie genau kann ich jetzt nicht sagen, aber er hat sie
aus Scham.
mit körperlichen Mitteln gequält und nach ihren Geist gebrochen und zu den Dunkelwesen, zu den Orks gemacht. Und alles, was an Orks danach kam, entspringt dieser Ur-Ork-Rasse, die von Melkor direkt erschaffen wurde.
Also das ist echt so eine eklige Inzest-Klonen-Armee, die er da gebaut hat, ne?
Ja.
Super widerlich, super effektiv.
Weird.
Ja. Peinliches Schweigen.
Jetzt ist der Moment gekommen, wo Fred bereut, dass er uns abgewürgt hat. Ich könnte nochmal von vorne anfangen.
Na, hau bloß nicht, Tobi. Marco, du hast ja auch so ein bisschen was vorbereitet, sage ich mal, zu den Unterschieden Buch, Film.
Ich habe noch gar nicht über Sauron geredet. Wollen wir über Sauron reden?
Oh, ich dachte, das hättest du, das hätten wir da auch schon mit drin gehabt,
ich
Tobi.
Ich habe über Saruman geredet, nicht über Sauron.
Sauron.
Ich habe auch echt, das ist mega kurz, was ich über Sauron zu sagen habe. Weil über Sauron gibt es tatsächlich relativ wenig zu sagen, obwohl er so eine dicke Rolle spielt. Er war ursprünglich mal halt eben der Diener von Melkor, beziehungsweise Magathor, über den wir schon gesprochen haben. Und war halt der mächtigste unter diesen Bösen. Eben auch ein Maia, wie eben Gandalf. Gandalf galt als der weiseste der Maia. Und Sauron galt als der mächtigste der Maia. Und dann gab es so ganz viele Dinge, die er so getrieben hat. Er wurde hier und da mal wieder besiegt und da wurde er wieder besiegt und da wurde er verarscht und bla bla bla. Also im Prinzip hat er nie gewonnen, der hat nie irgendwas gewonnen. Das einzige Dicke, was er mal geschafft hat, und das fand ich so geil, der hat Isengard mal eingenommen. Blödsinn, Minas Tirith mal eingenommen und besetzt mit fucking Werwölfen. Und als er die Werwölfe getötet wurden, ist er geflohen als Vampir. Das passt so gar nicht in diese ganze Welt von Tolkien, aber das ist so passiert in der Welt von Tolkien.
True Story.
Ich verstehe das bis heute nicht, was das soll, aber der hat, also
Shapeshifter der, halt, ne?
Ja, aber warum auf einmal Werwölfe und Vampire, die tauchen sonst null in dieser ganzen Mythologie auf und nur in diesem einen Punkt, dass er Minas Tirith besetzt hat mit Werwölfen und als Vampir geflohen ist. Das ist das einzige Mal, dass die überhaupt in der Story auftauchen, diese beiden Figuren.
Ich glaube, das ist eines der Dinge, die aus den vielen kurzen schriftlichen Überlieferungen der alten Geschichten, die dann zusammengesetzt worden sind, nicht so ganz konsistent sind, was man einfach so hinnehmen muss.
Ja, okay.
Was einfach dann so ist, wie es ist.
Aber ich fand es auch ein bisschen da cool, muss ich sagen.
An dem Tag hatte Tolkien einfach ein bisschen zu viel lauwarmes Zwergenbier getrunken.
Was er halt eben gemacht hat, das hatten wir vorhin schon mal kurz, was so seine größte Errungenschaft war halt eben die gesamten Führer der Welt von Mittelerde dazu zu überreden, diese Ringe der Macht halt eben zu tragen. Ja. Die er halt eben durch eine List, also er hat sich als wunderschöner, dunkelhaariger Elb verwandelt, weil alle Maia, genau wie, das hatten wir vorhin schon mal, wie Gandalf und so, das sind Gestaltwandler, Maia sind Gestaltwandler.
Er hieß Anatar, der Herr der Geschenke.
Genau, so hat er sich ausgegeben als wunderschöner Elb und hat halt eben Celebrimbor und so überredet, diese Ringe der Macht zu schmieden. Und ja, den Rest der Story kennen wir aus Herr der Ringe. Der hat ein paar ganz coole andere Sachen gemacht. Zum Beispiel, das muss ich noch erzählen. Das finde ich nämlich cool. Wir sehen ihn in Herr der Ringe in dieser krassen Rüstung, ganz am Anfang. Mit diesem kaputten Körper in so einer krassen Rüstung. Wir kennen allerdings aus der Vorgeschichte immer dieser wunderschöne Elb, der die anderen überredet hat. Und das Ding ist, dass er was wir bei den Menschen schon mal hatten, dieser Insel Numenor, die Menschen mal geschenkt bekommen haben, hat er zum ersten Mal die Herzen der Menschen verführt und sie dazu gebracht, die Götter anzugreifen. Das, also die Valar. Und das hat er halt bereut, weil die Menschen wurden komplett vernichtet, bis auf die Dúnedain. Das ist alles in der ersten Folge. Und bei dieser Nummer hat Sauron seinen Körper verloren. Und zwar, obwohl er Gestaltwandler war, unwiderruflich. Er konnte sich ab diesem Zeitpunkt nur noch in ekelhaft hässliche Wesen verwandeln. Und eben das, was wir sehen in dem ersten Teil, als dieses brennende Teil unter dieser Rüstung. Ja, das war's. Also im Prinzip zum selben Volk, und das fand ich so interessant, gehören die Balrog, die auch Maia sind. Das sind auch einfach nur hässliche Maia. Sauron, Saruman, Gandalf und die Balrog sind das gleiche Volk. Das fand ich immer so mega interessant.
Ich habe noch eine Ergänzung. Den Ringschmied, den du als Celebrimbor bezeichnest, heißt eigentlich Celebrimbor.
Celebrimbor? Wer ist ein Celebrimbor?
Ich glaube, den gibt's nicht.
Wer ist denn jetzt eigentlich hier Tom Dicke Eierpelz? Wie hieß er denn die ganze Zeit?
Tom Bombadil.
Tom Bombadil.
Wer ist Tom Bombadil?
Seit letzter Folge habt ihr schon Tom Bombadil angeteased. Ich will jetzt wissen, wer das ist.
Ja, keine Ahnung. Der kommt in den Büchern drin vor. Das kann Marco, glaube ich, besser sein als ich, aber kann ich zusammenfassen. Keine Ahnung.
Warum sagt er dann immer, kommen wir später zu. Und jetzt sagt er mir, ihr wisst nicht, wer Tom Bombadil ist.
Das hat auch Tolkien gesagt, keine Ahnung. Marco?
Also man weiß nicht viel über ihn. Man weiß, dass er kein Valar und kein Maia ist. Man weiß aber, dass er ähnlich alt ist und dass er ähnlich mächtig ist. Wo genau er herkommt?
Dann heißt der Tom Bombadil?
Bombadil,
also,
ja.
Quasi, weil Tom ist ja die Kurzform von Thomas. Thomas Bombadil?
Ja.
Was ist das für
der? Das hat er offensichtlich selbst sogar ausgedacht, weil er ist älter als alles. Er sagt, er ist älter als die Flüsse. Er war dabei, als die Elben das Land betraten und so.
Das sieht doch auf dem Klingel. Er ist im Prinzip die Carla Kolumna von Mittelerde oder was?
Er wirkt wie jemand, der den ganzen Tag Drupp ist, rennt durch die Gegend, springt durch seinen Wald und singt immer sein Tom Bombadillo-Lied.
Boah, Mann.
Ist aber innerhalb von seinem Wald, in dem er wohnt, mächtig genug, um so gut wie jedem anderen Wesen Einhalt zu gebieten. Rettet die Hobbits zweimal, ohne ihn wären sie nicht weitergekommen. Und ist auch ein enger Freund von Gandalf, hat ihm im Verlauf der Geschichte ein paar Mal geholfen. Aber wer und was er genau ist, ist nicht einmal genau übermittelt.
Also ich habe
er hilft und Freund von allem und jedem. Wir reden ja auch von Bäumen. Der Mann redet mit Bäumen.
Tom Bombadil klingt jetzt nicht wie so ein episches Wesen, sondern eher wie ein Typ, der dir im Starfax um die Ecke einen Cronut verkauft.
Und so einer ist er auch.
Man kann sich ja mal unter Google Pics Bilder von ihm angucken. Also wie sich die ersten Zeichner ihn vorgestellt haben. Sieht vollkommen strange aus.
Kiffer, der Typ.
Und übrigens mit der Einzige in ganz Mittelerde, der den Ring anprobiert, der Frodo sagt, ach guck mal hier, du hast ja da den Ring, ohne dass er irgendwas davon wusste. Er wusste aber, dass Frodo den Ring hat, woher auch immer, nimmt ihn sich, probiert ihn an und nichts passiert.
Genau.
Er wird weder unsichtbar, noch wird er korrumpiert, gar nichts.
Ich hab die Bücher nicht gelesen, aber ich habe über diese Szene gelesen, da nimmt Bombadil diesen Ring an sich, guckt durch, setzt ihn, legt ihn an und legt ihn völlig selbstverständlich wieder ab und gibt ihn den Hobbits zurück und lacht sogar noch über den Ring.
Ja.
Also er scheint das einzige Wesen zu sein, das völlig immun ist gegen die Macht dieses Rings. Er ist der Herr des Waldes, der Hügel und des Sees, glaube ich. Und über den haben sich schon echt viele Tolkien-Fans die Köpfe zerrauft. Man erfährt wirklich nur sehr wenig über ihn in den Büchern.
Also eigentlich gar nichts, außer dass er sehr, sehr alt ist.
Aber wenn man das, was er da tut, mal sich genauer anguckt, lässt das darauf schließen, dass er möglicherweise dieser Kiffer, dieser Hutzelmann, dieses Hutzelmännle aus dem Wald, möglicherweise eines der mächtigsten Wesen in diesem gesamten Weltenbau sein könnte.
Ja, es gibt ja noch Theorien, dass er der Gott
Ilúvatar
selbst ist, der sich halt eben materialisiert hat, eben dann in Mittelerde. Ja. Diese Theorie gibt es, weil er wäre theoretisch der Einzige, der vollkommen immun gegen das ganze Geschehen da ist, was da passiert und vor allem, was Tom Bombadil in dem, was er sagt, auch eben am Herzen liegt, ist halt die Natur. Also ganz krass die Natur. Es gibt auch eine Theorie zum Thema Tolkien selbst, aber wenn man jetzt innerhalb der Handlung bleibt, spricht das schon sehr in die Richtung, weil er ist immun gegen alles und sagt auch so, der wird gefragt von den Hobbits, ist das hier alles dein Land? So, nein, das ist nicht mein Land, das Land gehört dem Land selbst oder so ähnlich.
Tolkien hat einen sehr schönen Satz über ihn gesagt, der das Ganze ziemlich gut zusammenfasst. Ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mystischen Zeitalter. Tom Bombadil ist eines davon.
Ich gehe jede Wette
Diskussion
ein.
Beendet.
Ich gehe jede Wette ein, Tom Bombadil war ja selber. Er hat sich selber damit reingeschrieben als so allwissender Erzähler, so wie Stan Lee halt auch irgendwie tatsächlich der Demigott im Marvel-Universum ist, dem kein was anhaben
kann. So schätze ich Tolkien nicht ein.
Ich glaube, Tolkien hat seine charakterische Eigenschaften in den Hobbits untergebracht. Ja. Und zwar nicht in einem, sondern in den Hobbits an sich.
Ja, aber er hat sich als Geschichtenerzähler in Tom Bombadil verewigt, den keine Sau kennt, halt so ein bisschen, der aber die Geschehnisse dort lenkt und denkt, weil was anderes war ja Tolkien nicht.
Ja, es gibt da so eine Theorie zu, dass zwar er sich nicht selbst in Tom Bombadil verewigt hat, sondern seine Einstellung der Natur gegenüber. Dass er eine Figur einbauen wollte, die das denkt, was er über die Natur denkt.
Er sieht halt voll aus.
Sie gehört keinem.
Haben wir die Bilder gerade mal angeguckt. Kennt ihr noch David der Klabautermann? Genauso sieht Tom Bombadil
aus. Der Räuber Hotzenplotz.
Übrigens ist Tom Bombadil nicht zu verwechseln mit dem Typen aus den Hobbit-Filmen, der mit den mit der Hasenkutsche durch die Gegend braust.
Radagast.
Nicht zu verwechseln.
Du meinst der Vollgeschissene.
Ja.
Das ist Radagast, einer der Istari, einer der Maia, ein unfassbar mächtiges Wesen. Der aber sein ganzes Leben damit verbracht hat, nur mit Tieren zu reden und sich aus allem anderen rauszuhalten.
Alle Typen, die in den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen irgendwie rumlaufen mit Sandalen und die Leute auf dem Campingplatz erschrecken, scheinen unfassbar mächtige Wesen zu sein.
Ja. So. Also, jetzt haben wir soweit die gesamte Exposition fertig. Ihr könnt jetzt mitreden. Und jetzt reden wir mal über die Unterschiede zwischen Film und Buch.
Fuck, Mann.
Ab jetzt gibt's keine Erklärungen mehr. Das habt ihr jetzt in fast 3 Folgen gehabt und mir tun die Ohren weh.
Ja,
mir auch. Vor allem der Kopf weh. Achso, die anderen beiden hießen übrigens Alatar und Palando. Nur zur Korrektur, wer die 5
Istari waren. Ich möchte auch hinzufügen, dass ich bitte in dieser Folge keine neuen Eigennamen mehr kennenlernen möchte. Ich habe die Schnauze voll, Alter, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich will keine neuen Namen mehr, vor
ich
allem guck, nicht von Tobi.
Kurz, ich guck kurz,
Tobi,
ob ich
wenn
noch
du noch
finde.
Einen neuen Namen in den Ring schmeißt,
ja,
dann
warte,
bring
ich warte,
dich
warte,
um,
gib
Alter.
Mir noch 2 Sekunden. Ich guck noch mal, ob ich einen finde. Kurunir ist Saruman. Mithrandir ist Gandalf, aber das kennen wir auch aus dem Film. Bla bla, Gol Gudur können wir vergessen. Nee, ich bin durch.
Wozu sagen wir noch Namen von Charakteren, die eh schon bekannt sind? Ah, ist egal.
Ja, willkommen im Herr-der-Ringe-Universum, Alter. Aragorn hat wie 8 Namen.
Okay, akzeptiert, danke. Ja. Und weiter.
In verschiedenen Sprachen.
Okay, danke.
Und lass mich nicht mit Gandalf anfangen.
Marco, Unterschiede Buchfilme?
Ich habe ein paar dazu aufgeschrieben. Es gibt,
komm mal näher ans Mikro.
Es gibt relativ viele kleine, unwichtige, über die man nicht im Detail reden muss, aber es gibt ein paar größere. Ich habe die nach den Filmen sortiert.
Tom Bombadil. Das nehme ich dir jetzt vorweg.
In Die Gefährten ist Tom Bombadil wirklich der größte Unterschied und auch eines der Sachen, über die sich viele Fans geärgert haben, weil er einfach so wichtig für den ersten Teil der Hobbit-Geschichte ist. Vielleicht noch ein lustiger Fakt, um sein Verschwinden zu erklären, hat Frodo sich ein Haus auf dem Land gekauft, weil Frodo vieles von dem Reichtum von Bilbo geerbt hat und relativ wohlhabend war und versucht somit seine Reise irgendwie in Gang zu bringen. Merry und Pippin zünden zum Beispiel keine Raketen an und sind nicht die Lausebuben, als die sie anfangs dargestellt werden. Generell die Unbekümmertheit und die Kindlichkeit, die den Hobbits in dem Film gerade in den ersten paar Minuten innewohnt, die haben sie in den Büchern nicht wirklich. Auch wenn Gandalf ins Auenland kommt, trifft er nicht erst auf Frodo und hält ein Schwätzchen mit ihm. Bilbo und Frodo haben zum Beispiel nicht am selben Tag Geburtstag. Nachdem Frodo von einem schwarzen Reiter verletzt wurde, auf der Wetterspitze war es was, glaube ich.
Warte mal. Bilbo und Frodo haben im Film am selben Tag Geburtstag?
Ja.
Echt?
Ja.
Ich dachte, das wäre immer nur Bilbos Feier.
Nee.
Ach krass, Frodo wird 33, glaube ich, oder so.
Genau, der wird 33 und Bilbo 111.
Es wird aber nicht, es kann man aber wirklich sehr gut übersehen, beziehungsweise überhören.
Voll übersehen, ich dachte immer, weil
der Film sagt, aber das ist ganz, ganz, ganz.
Weil die ein heftiges Banner halt auch aufstellen bei diesem ihren komischen
Bilbos 111. Geburtstag.
111. Geburtstag.
Genau, 111. Geburtstag geht, ja.
Ein relativ wichtiger Unterschied, als Frodo von dem schwarzen Reiter und der Morgul-Klinge verletzt wurde, wird er nicht von Arwen nach Bruchtal gebracht. Sie wurde in den Film mehr oder weniger in einer größeren Rolle reingeschrieben, um die Liebesgeschichte zu porträtieren, sondern von Glorfindel und wurde auf dessen Pferd nach Elrond gebracht. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Unterschied, Aragorn kämpft, nachdem die Gruppe sich getrennt hat, nicht gegen die Orks.
Nicht gegen die Orks.
Er erschlägt keinen der Orks.
Warte, nachdem sich die Gemeinschaft des Ringes getrennt hat.
Ja, er trifft halt einfach nicht auf die Orks, die Merry und Pippin mitgenommen haben.
Die Uruk-hai.
Genau.
Das sind keine Orks, aber die Uruk-hai, die sie mitgenommen haben. Das
Uruk-hai
heißt,
sind schon Orks.
Das sind Orks, ja.
Nicht ganz.
Doch, Uruk-hai sind Orks, aber Orks sind keine Uruk-hai.
Richtig.
Also Uruk-hai ist halt Level 2 Ork. So.
Ja gut, Uruk-hai heißt auch übersetzt Ork-Volk.
Eben.
Okay.
Crazy.
Aber trotzdem, wenn wir von Orks reden, denke ich an die kleinen, schwächlichen Scheißviecher. Uruk-hai schon.
Das sind die großen.
Aber warte mal, Aragorn in den Büchern, Aragorn kämpft nicht einmal gegen den Uruk?
Nicht an der Stelle.
Später schon, nur an dieser Stelle nicht.
Das ist so halt wie in Helm's Klamm, halt eben die Nummer. Das ist in Helm's Klamm die Schlacht hauptsächlich in diesem Thronsaal in dem Buch beschrieben wird, weil Aragorn und Theoden halt in diesem Thronsaal stehen und sich darüber unterhalten, wie die Schlacht so läuft. Zumindest gefühlt. korrigiere mich gerne, wenn das anders war, aber gefühlt war das so. Die beiden alten Säcke unterhalten sich darüber, wie die Schlacht draußen so läuft.
Wie es die großen Führer halt machen, so, ne?
Und das Chapeau an Peter Jackson, daraus eine der geilsten Szenen überhaupt zu machen.
Ja.
Ist noch irgendwelche wichtigen Unterschiede?
Im ersten Teil nicht. Im zweiten Teil die zwei Türme. Wenn Merry und Pippin in den Fangornwald laufen, werden sie nicht von einem Ork verfolgt, wie das im Film zu sehen war. Und Aragorn, Legolas und Gimli sehen einen alten Mann, der aber sofort wieder verschwindet, nachdem er gesehen wird und auch deren Pferde verschwinden lässt. Sie hatten Angst, dass es Saruman sein könnte, es war aber eigentlich Gandalf, der sich in dem Moment ihnen aber noch nicht zu erkennen gegeben hat. Dann in also Edoras,
Jackson hat es im Prinzip einfach nur verkürzt, was da passiert ist.
Genau. Ja. Und er hat auch weggelassen, dass sie sich in dem Moment schon quasi kurz getroffen haben. Mhm. Was aber auch nicht so wirklich wichtig ist. Dann in Edoras, in der goldenen Halle, als Gandalf Theoden von Sarumans Verzauberung befreit hat. Als dieser dann erwacht ist, bot ihm Eomer sein eigenes Schwert dar. Theoden hat es nicht angenommen und schickt dann einen Boten, um sein Schwert zu holen, das von Grima Schlangenzunge versteckt und unter Bewachung gehalten wurde. Und Theoden stellt Grima daraufhin ein Ultimatum. Entweder zieht er mit in den Krieg oder er ist frei zu gehen, wohin er will. Im Film wurde er mehr oder weniger verstoßen. Und ja. im Buch hatte ihn etwas gnädiger behandelt.
Gnädiger gebeten zu gehen.
Ja. Also er hätte sich ihnen auch anschließen können.
Ja. Ja.
Dann in Helms Klamm, auf dem Weg dorthin wurde die Gruppe nicht von Wölfen angefallen und auch Aragorn ist nicht in die Tiefe gestürzt.
Ja.
Gandalf erscheint in Helms Klamm mit 1000 Mann zu Fuß und nicht zu Pferd und die Elben kämpfen nicht mit. Was aber im Film irgendwie doch geiler umgesetzt ist.
Diese ganz krasse Sache von wegen das Bündnis zwischen Elben und Menschen wurde erneuert, gibt's im Buch nicht.
Stimmt, davon habe ich auch gelesen, ja.
Dann der wahrscheinlich größte Unterschied und auch eine Sache, die vielen Fans sehr negativ aufgestoßen ist und wahrscheinlich weggelassen wurde, um die Filme noch zu verkürzen, ist, dass Saruman nicht in Isengard oder in Isengard gestorben ist. Gandalf überließ ihn den Ents oder unter der Bewachung der Ents und Schlangenzunge wirft den Palantir, diese Skype-Kugel, herunter. Pippin rennt dieser Kugel nach und hebt sie auf und nach dem Vorfall...
Ja, der schmeißt sie aus dem Turm raus, weil er mit ihr nach Saruman wirft und dabei fällt sie aus dem Fenster, ne? Ja.
Und nachdem klar ist, dass Pippin der Verlockung dieses Steins erlegen ist, übergibt Gandalf diesen Palantir direkt an Aragorn.
Pippin hat ihn in dem Buch auch relativ lange, ne? Also es ist deutlich länger als in dem Film.
Ja.
Im Film wird er eben direkt, also wirklich direkt abgenommen, in dem Buch hat er ihn relativ lange. Der trägt ihn auch noch mit, so als Gandalf ihn hinten am Pferd drauf hat und so, da hat er ihn die ganze Zeit dabei. Und verfällt ihm halt so richtig Stück für Stück.
Dann auch noch ein wichtiger Unterschied, als Faramir Frodo und Sam aufliest, hat er sie nicht mit nach Osgiliath genommen, wie das im Film ist, in diese halb kaputte Stadt, sondern hat ihnen Proviant mitgegeben und ihnen als Abschiedsgeschenke Stäbe mitgegeben und in dem Fall anders als seinen Bruder den Ring weiterziehen lassen, weil er verstanden hat, dass er nicht derjenige ist, der den Ring nehmen kann und für den Krieg einsetzen kann.
Das ist so ein Ding. Faramir finde ich genauso cool wie Samwise. Ich mochte den von Anfang an, obwohl er eigentlich relativ unsympathisch dargestellt wird, fand ich den schon immer cool. Und als ich dann irgendwann das Buch gelesen habe, dachte ich so, ja, ich hatte recht mit meiner Befürchtung. Das ist voll der coole Typ. Der wird als Buch im Film als viel zu großes Arschloch dargestellt. Er ist ein Mega-Fan, ja. Geil. Der Samwise Gamgee der Menschheit.
Wer war das nochmal, Faramir?
Der Bruder von Boromir.
Und der halt von Denethor, von seinem Vater, nachdem er aus Gilead zurückerobern soll, auf seinem Schild quasi als einziger zurückgebracht wird und noch lebt.
Auf seinem Pferd hängend.
Pferd hängend oder so, ja. Und Denethor, der Truchsess.
Der Vater von Boromir und Faramir.
Ihn lebendig verbrennen möchte mit ihm zusammen.
Weil
Gott,
er
ist das ein Wichser.
Weil er sagt, dass seine Blutlinie ist zu Ende, weil seine beiden Söhne tot sind.
Im Buch ist Denethor noch deutlich irrer als im Film. Und im Film ist der Typ ja schon völlig irre. Ja. Im Buch ist er noch irrer. Der Typ, der hat echt nicht mehr, Alter. Übler Typ.
Dann im zweiten Teil gegen Ende eine ganz wichtige Änderung, die ich persönlich scheiße fand, weil ich sie als völlig unsinnig empfunden habe, aber einfach nochmal einen Twist in die Geschichte reinbringen sollte. Könnt ihr euch an die Stelle erinnern, in der Gollum versucht hat, Frodo gegen Sam aufzubringen, indem er so getan hat, als hätte Sam das in den ganzen Proviant aufgefressen und hat das Lembasbrot runtergeschmissen.
Ja.
Sam wurde danach von Frodo verbannt und mehr oder weniger nach Hause geschickt mit den Worten, du kannst mir hier nicht mehr helfen. Das ist im Buch nicht passiert. Sam hat Frodo die ganze Zeit begleitet, wich ihm nicht von der Seite und ist auch mit ihm zusammen in die Höhle von Kankra gelaufen und hat, wie wir das in der vorherigen Folge schon thematisiert haben, Frodo auch vor der Spinne gerettet und als eines der wenigen Wesen überhaupt, die mit dieser Spinne gekämpft haben, ihr eine große Verletzung zugefügt.
Also Kankra ist echt so ein gottgleiches Wesen, also in ihrer Welt.
Die Spinne, ja.
Ja, und wurde praktisch nie verletzt. Hm. Und die einzige Figur, die wir kennen, die Kankra jemals verletzt hat, war fucking Samwise Gamgee.
Ja.
Bester Mann.
Übrigens,
bester Mann.
Tolkien, Sprachfreak, wie er nun mal Zeit seines Lebens war, legte super viel Wert darauf, dass in den unterschiedlichen Sprachen die ganzen Eigennamen der Viecher und auch der Orte ordentlich übersetzt werden. Stand dann wohl auch im regen Austausch mit den Übersetzern aus den verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutsch. Im Englischen heißt die Spinne She-Lob.
Mhm.
Also She, sie und Lob, das ist so ein englisches Slangwort für Spinne. Und im Deutschen Kankra kommt vom süddeutschen Wort Kanker für so einen Weberknecht. Also keine Ahnung, ich habe das Wort auch noch nie gehört, aber es scheint wohl so ein altes deutsches Wort zu sein. Kanker, nur mit einer weiblichen Endung, Kankra.
Ja.
Und es gibt ganz viele solche kleinen Übersetzungsfallstricke in den Büchern, die Tolkien dann aber mit den Übersetzern gut ausgearbeitet hat. Zum Beispiel,
Elfen
das fand ich...
Elben.
Elfen und Elben, also im Englischen heißt es ja Elves oder Elven. Und Tolkien wollte aber, dass es im Deutschen angelehnt wird als an das deutsche Alb.
Ja.
Ja, also die Alben aus der alten nordischen Mythologie. Und auch noch ein ganz witziges Beispiel. Das Auenland heißt im Englischen ja The Shire.
Mhm.
Wenn du Shire 1:1 laut Wörterbuch zur damaligen Zeit ins Deutsche übersetzt, heißt das Gau. Das Wort Gau im Deutschen bedeutet in seiner grundsätzlichen Bedeutung eigentlich nur Gebiet.
Ich dachte immer, größter anzunehmender Unfall.
Nee, ist super
das ist ja
GAU.
Die Abkürzung.
Ist
da
super
ist,
GAU.
Super GAU ist ja Abkürzung, da bedeutet ja GAU größter anzunehmender Unfall. Also, The Shire bedeutet wortwörtlich GAU. Allerdings ist das halt durch die Nationalsozialisten so negativ besetzt, weil es da dann immer die Oberreichs-GAU-Leitung und so weiter und das GAU-Ministerium gab. Also, dieses Wort ist so stark negativ und mit nationalsozialistischen Assoziationen besetzt, dass die sich dagegen entschieden haben und dann haben sie sich was einfallen lassen. Das Auenland passt ganz gut.
Das Auenland finde ich aber ganz gut, muss ich.
Das Gauenland.
Nee, es hat das Gauland.
Das Gauland, genau.
Ja.
Das Gauland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da rollen sich mir ja die Nackenhaare hoch, ey.
Ja, also in seiner Ursprungsform ein ganz normales, harmloses deutsches Wort, aber super negativ besetzt. Ja.
Das habe ich zum zweiten Teil. Unterschiede in Rückkehr des Königs. In Minas Tirith zum Beispiel zündet Pippin das Leuchtfeuer nicht an. Im Film klettert er ja einen relativ hohen Berg hoch und.
Ach, die Beacons are lit, Gondor needs help.
Genau. Passiert im Buch so nicht. Aragorn wird von Elrond eine Botschaft gebracht, dass er an die. Ja, bitte?
Können wir mal kurz über die Tatsache sprechen, dass der beschissenste Job, und wir reden hier wirklich von echt harten Zeiten in einer echt beschissenen Gegend, aber der beschissenste Job ist es doch, Wächter irgendwo auf diesen Bergen am Arsch der Heide zu sein und darauf zu warten, dass ein Feuer entzündet wird, das seit 1000 Jahren nicht mehr angezündet wurde. Und du sitzt da auf dem Gipfel eines Berges und wartest, dass das passiert. Und es wird 100 Generationen lang nicht passieren. Ja, also 100 Generationen saßen da, guckten auf diesem Haufen
langes Familiengeschäft halt, ne?
End des Jobs, zwischen jeder geht in der Hause, der nächste kommt wieder hoch, guckt danach. Und diese beiden Familien, das muss der übelste Job überhaupt
Ja, gut,
sein.
Ist, aber es ist ein chilliger Job, Alter. es sei denn, die sind wie so eine Special Unit, also guck mal, so Spezialeinheiten beim Militär oder bei der Polizei, die haben ja auch nur ganz selten Einsätze, trainieren aber oft. Vielleicht sind die jeden Tag
hart. Selten Einsätze, wir reden von einmal in 2000 Jahren.
Ja, vielleicht trainieren die aber jeden Tag hart dafür, das Leuchtfeuer möglichst schnell anzuzünden und dann wird es einmal passieren, ja.
Hochspezialisierte Jungs.
Ja.
Willst du mich verarschen? Die trainieren 2000 Jahre dafür, eine scheiß Urne umzukippen, wo Öl drin ist. Ende der Aufgabe.
Vor allem überleg dir mal, da sitzt halt einer und sitzt da wirklich in aller Ruhe und pafft so seine Pfeife und das Ding geht versehentlich los. Also, kannst du nicht mal kurz anrufen bei Chef, ey, du, falscher Alarm. Andere Seite anrufen, Leute, falscher Alarm.
Trommel Gondors Armee zurück. Ja, das
so, bitte nichts machen, falscher Alarm. Echt nur ein blödes Versehen. Ist halt echt so, wenn die Scheiße brennt.
Nee, jetzt haben wir schon Krieg.
Verkackt. Ja, verdammt.
Genau, steht auf einmal ganz Rohan im Mondor. Wo geht jetzt hier was ab?
Du könntest...
Ich stell mir das immer so geil vor, weil der
hätten die Osgiliad retten können.
Die Nachricht, der sieht, ist ja Aragorn, ne? Der rennt ja dann später zu König von Rohan und sagt, die Signalfeuer sind entzündet, Gondor braucht Hilfe, ne? Stell mir das so geil vor, wenn der König ist und das versehentlich wirklich mal einem passiert und er steht so früh, weißt du, so Morgenmantel, Eier baumelnd irgendwie mit seinem Kaffee in der Hand und plötzlich geht das Licht an und er steht echt nur da so, oh nee. Oh, voll genervt wieder so dahin.
Du könntest ja, also ich habe eine geniale Idee, du könntest neben dem ersten Feuer noch ein zweites Feuer platzieren und wenn das zweite Feuer auch brennt, ist das praktisch das Signal dafür, das erste Feuer wurde aus Versehen entfacht.
Du hast eine Kontrollleuchte für die Motorkontrollleuchte.
Finde ich genial. Knifflig wird es nur dann, wenn plötzlich ein drittes Feuer erscheint.
Aber das Ding ist doch, weißt du, wenn als Sauron damals geschwächt war, ne, nach dem Ende des zweiten Zeitalters, warum haben sich dann nicht die Leute, also die Rohadrim, wie auch immer die
Reiter von Rohan.
Die Rohans und die aus dem Süden und die von Gondor und die Elben, die damals alle noch verbündet waren. Plus von mir aus Baumbart, der offensichtlich unbesiegbar ist.
Vielleicht.
Wieso haben die nicht Barad-dûr komplett vernichtet? Wieso haben die nicht Mordor? Weil Sauron ist nicht zu besiegen, er ist ein unständiger Gestaltwandler, genau wie Saruman und so weiter. Und Gandalf?
Tobi, jetzt konzentrier dich mal, artikulier dich immer ordentlich.
Achso, ja, ich wollte gerade so einen Nebensatz wegnuscheln. Wieso haben die das nicht gemacht?
Warum denn?
Wieso haben die nach Ende des Krieges nicht die Wurzel des Bösen komplett ausgelöscht?
Warum sollten sie? Er war besiegt.
Um die Wurzel des Bösen komplett auszulöschen.
Er war besiegt und er war zu dem Zeitpunkt keine Bedrohung mehr. Er ist ja erst wieder eine Bedrohung geworden, als er den Ring geschmiedet hat. Das war
2000 Jahre vorher.
Nee, du hast gerade gesagt, zweites Zeitalter. Der Ring wurde im dritten Zeitalter. Nee, Quatsch, so ein Blödsinn. Der wurde im zweiten Zeitalter gemacht.
Genau,
ne?
Der wurde Anfang des zweiten Zeitalters oder Mitte des zweiten Zeitalters geschmiedet. Und der wurde.
Haben sie ihn doch fertig gemacht.
Ja, aber selbst. Ja, genau. Dreimal oder so haben die den fertig gemacht. Aber die haben nie Mordor komplett im Erdboden gleich gemacht.
Da konnten sie ja nicht.
Weil sie
den Ring nicht hatten.
Ja, den
Mordor,
Ring.
Mordor geht mit dem Ring unter.
Nein, Sauron geht mit dem Ring unter,
und
nicht
ihm,
Mordor.
Und mit ihm Mordor. Wenn du nachdem der Ring im Schicksalsberg landet, kracht ganz Mordor
in sich
zusammen.
Nein, nur seine Gefolgschaft und seine Gebäude krachen zusammen, nicht das Land. Mordor ist einfach nur ein scheiß Land. Mordor ist einfach nur ein Flecken hinter beschissenen Bergen.
Mordor ist eine,
aber
ist
warum,
eine, ist
warum
eine,
haben
ist
eine
Vulkanlandschaft,
die, das nicht
die er verwüstet hat einfach.
Warum haben die nicht alles außer den Ring wirklich im Keim erstickt? Die hätten alles vernichten können, wirklich alles. Die hätten Barad-dûr dem Erdboden gleich machen können. Die hätten das Schwarze Tor vernichten können. Die hätten alles vernichten können.
Selbst
die hatten 1000 Jahre Zeit.
Selbst die Valar haben Melkor mehrfach eine Chance gegeben,
sich
zu ändern und das Gute versucht, in ihm zu suchen und dachten auch, sie hätten es gefunden.
Ja, und was war deren Ergebnis?
Aber
sie
das
ziehen
ist halt
sich aus den Schicksalen Mittelerdes zurück, weil sie keine Chance hatten, aus Morgoth noch irgendwas Gutes zu machen. Die sind dann ja nach der Verbannung Morgoth, weil den kann man ja nicht töten, haben die ja beschlossen, sich aus den Schicksalen Adas zurückzuhalten. Und das Einzige, was sie überhaupt noch gemacht haben, ist halt eben die Istari, sprich Gandalf und seine Bros, nach Mittelerde zu schicken.
Einer der Grunderzählstrukturen in der High Fantasy. Die Guten sehen in dem Bösen auch immer noch einen Teil Gutes und einen Teil Hoffnung.
Ja. Mhm.
Und die Bösen sehen in den Guten auch immer noch einen Teil Schlechtes.
Ja, was Tobi gerade beschrieben hat, war Idealismus eigentlich ziemlich positiver Idealismus. Ja. Denkst, hast immer noch Hoffnung an das Gute.
Ja.
Finde ich eigentlich, das ist eine gute Botschaft eigentlich.
Vor allem,
das ist strategisch, kriegsstrategisch ist das vollkommen für den Arsch, aber auf jeden Fall, wo hoffnungsvoll ist das?
Ich wollte gerade sagen, er redet halt auch die ganze Zeit drüber,
Nee, aber wie gesagt, es ist halt eine super gute Botschaft halt auch einfach. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, ja, du hast recht. Also, wie gesagt, kriegsmachenschaftstechnisch ist es vollkommen bekloppt, aber die haben nun mal Motive, die wir Menschen auch nicht hinterfragen können, so wie ich das mitbekommen habe.
Es ist halt an der Stelle bekloppt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier die Chance, das Böse ein für alle Mal zumindest so weit zu dezimieren.
Aber
weil
es ist doch nur eine Geschichte. Nicht.
Das sagst du als Mensch, Mann. Du bist doch kein göttliches Wesen. Die denken doch ganz anders als wir offensichtlich. Ich meine, die haben Melodien gemacht, um alles andere zu verschwurbeln.
Ja, Mann. Ich rede ja auch nicht von den Valar, ich rede von den Gondorianern und von den Anorianern, dass die und den diesen Elben unter den Nador, die denen geholfen haben, den Menschen, warum sind die nach dieser Schlacht, die sie gewonnen haben, nicht durch Mordor gezogen? Dass Isildur das vergeigt hat, sehe ich vollkommen ein, das passt in die Welt. Aber warum ist der Rest davon nicht durch Mordor gezogen und hat den Scheiß platt gemacht?
Keine Ahnung, also wenn du fertig bist mit dem Krieg, dann hast du auch keinen Bock mehr lange da zu bleiben vielleicht.
Haben wir noch
haben wir noch ein paar großartige
Unterschiede jetzt zwischen Buch,
nicht, wenn du die Elben nimmst,
zwischen
Alter,
dem Roman und den Filmen?
Jetzt wird's bekloppt.
Also eine Sache, die haben wir schon mal kurz thematisiert, ist, dass Elrond Aragorn eine Botschaft zukommen lässt und dass er an die Pfade der Toten denken soll. Also dass Elrond ihm diesen Gedanken gegeben hat und dass Aragorn nicht nur mit Legolas und Gimli, sondern mit einigen Waldläufer-Dudes und seinen Kollegen dorthin geht. Er muss diese Toten auch nicht groß überreden, wie das im Film ist. Sie schließen sich ihm mehr oder weniger an.
Ja.
Was haben wir noch? Versuch mal, die ganz unwichtigen Sachen wegzulassen. Als Denethor in seinem Scheiterhaufen stirbt, hat er den Palantir fest in seinen Händen und drückt ihn an seine Brust. Ist im Film auch nicht.
Wird der Palantir, weißt du, dass dadurch mitvernichtet?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Ich würde mal sagen, nein. Aragorn pflegt nach der großen Schlacht Merry, Eowyn und auch Faramir. Da wird nochmal sehr stark darauf eingegangen, wie groß die Heilkräfte Aragorns eigentlich sind. Hm. Wie groß seine Kräuterkunde ist und wie sehr er in den Heilkräften in den letzten Jahren auch durch seine Tätigkeit, ich fast gesagt, dadurch, dass er Waldläufer
durch sein Pennertum
war
im Wald.
Und dass er viel rumgekommen ist, viel über die Welt und auch viel über die Heilung gelernt hat, auch von Elrond unter anderem.
Cool.
Dann dauert es relativ lange, bis Frodo und Sam den Schicksalsberg erreichen. Das ist eine relativ lange Geschichte, wo halt eigentlich mehr oder weniger nur darauf eingegangen wird, wie kaputt Frodo ist. Und er wird von Tag zu Tag als kaputter dargestellt. Und auch so wie es im Buch ist, dass das Essen und das Wasser ausgegangen ist, ist nicht wirklich so. Die haben in Mordor sowohl Flüssigkeit als auch Nahrung gefunden, die sie einige Zeit noch
so ein paar gute
am Leben gehalten.
So ein paar gute Urukai-Fladen.
Orkwurst.
Orkwurst.
Und Erdbeerkäse.
Voller Vitamine.
Frodo kämpft auch nicht mit Gollum. Dieser fällt selbst in das Feuer hinein, nachdem er ihm den Finger abbeißt.
Was übrigens physikalisch auch nicht richtig ist, wie der in die Lava plumpst, aber das ist ein anderer
Thema. Vor allem die Tatsache, dass Frodo und Sam nachher auf diesem Felsen liegen und überall da um die herum Lava fließt, das würdest du nicht überleben.
Ja, diese Hitze, Alter.
Ach, die Hobbits, die haben dickes Fell.
Die haben auch dicke Sohle an den Füßen.
Ja, die sind ja stark behaart.
Genau, Haare helfen gegen Feuer, wie wir wissen.
Ja, das ist isoliert.
Sie sind stark und hart.
Dass die Haare an den Füßen isolieren, auch gegen geschmolzenes Gestein.
Dann wacht Frodo nicht alleine bei Elrond wieder auf, sondern mit Sam zusammen.
Im selben Bett, kuscheln.
Im selben Bett.
Das war so klar. Die beiden sind so füreinander geschaffen.
War noch die Ersten, die als Neuseeland die Schwulenhochzeit erlaubt hat, das bestimmt in Anspruch genommen haben. Frodo und Sam.
Dann war bei Aragorns Krönung, nachdem Sauron besiegt wurde, Arwen nicht dabei. Sie kam erst ein paar Tage später und wurde zu seiner Frau. Und die wahrscheinlich wichtigste Änderung, die ich auch schlimm fand, aber die einfach der Zeit zum Opfer fiel, ist, dass die Hobbits nicht einfach ins Auenland zurückgeritten sind, wieder in ihre Häuser gegangen sind, alles war cool.
Die Unterjochung des Auenlandes.
Das Auenland war halt besetzt von bösen Schergen Sarumans und ja, wir haben es schon kurz erzählt, die Hobbits stellten sich als durch ihre Erfahrung relativ gute Kriegsfürsten heraus und haben diesen Aufstand niedergeschlagen, relativ viele von den Menschen getötet und letztendlich auch dafür gesorgt, dass ähnlich wie es im Film war, Schlangenzunge Saruman von hinten ersticht, nur halt nicht auf dem Turm, sondern auf offener Straße. Ja. Und wie auch schon mal gerade thematisiert, wenn Saruman seinen Auftrag erfüllt hätte, hätte er auch nach Valinor reisen können, aber die Ehre wurde ihm nicht zuteil, weil er nach Macht gestrebt hat und alles andere getan hat, als seinen Auftrag zu erfüllen.
Das ist die große Frage, was mit den anderen Istari passiert ist, beziehungsweise was passieren wird.
Die sind auf Mittelerde gestorben.
Weil der Einzige, der seinen Job erfüllt hat, war Gandalf.
Genau.
Und deswegen darf er zurück nach Valinor. Und alle anderen, also zum Beispiel von diesen beiden Blauen, weiß man nichts. Nee, keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Die sind nach Osten gezogen, Ende der Geschichte. Ja. Mehr weiß man nicht. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, warum Tolkien das gemacht hat. So, wir haben 5 Istari. 2 davon schicke ich irgendwo hin, wo keiner weiß, wo die sind. Ende der Geschichte. Und 3 haben eine Handlung. Also ich, warum hat er nicht 3 dahin geschickt? Ich habe das nie verstanden. Was soll das?
Das ist halt das Ding. Er hat halt noch super viel Material gehabt, um im Prinzip immer noch mehr machen zu können und hat das halt nie gemacht. Das ist halt deiner Fantasie überlassen.
Vielleicht wollte er sich offen lassen, dass er irgendwann über die 2 auch noch eine Story schreibt.
Das kann sein.
Erstmal das und zweitens hat er erklärt, warum es 5 und nicht 3 waren. Sowohl Gandalf als auch Radagast hatten Angst, sich Saruman zu stellen.
Genau, ja.
Und ihnen wurde die Ehre zuteil, oder sie haben die Möglichkeit bekommen, einen Gehilfen an ihre Seite zu nehmen. Und sie haben sich jeweils einen ausgesucht und diese beiden, die sie sich ausgesucht haben, wurden zu den Blauen.
Ach so, echt? Das waren Feiglinge?
Genau. Ja.
Also noch feiger als Radagast und Gandalf?
Ja, die waren blau.
Okay.
Tja, übrigens, weil wir gerade vorhin über diese geilen Brote von den Elben gesprochen haben, die Lembasbrote. 2 Wissenschaftler der Leicester oder Leicester Uni in England haben ausgerechnet, dass die Gefährten auf ihrem 92-tägigen Marsch von Bruchtalmach nach Mordor stolze 1.780.211,59 Kalorien verbrauchen. Es wird bei dieser Rechnung von einer idealisierten Reise ausgegangen, also dass alle 9 auch dort ankommen, einfach als Gedankenexperiment, um das Ganze nicht noch komplizierter zu machen. Mhm. Also bei der Rechnung ist tatsächlich Gandalf bis zum Ende durchgekommen. Man ging davon aus, dass Hobbits, der Mensch verbrennt da so knapp über 2000 Kalorien pro Tag. Bei Hobbits ist man ausgegangen von 1800 Kalorien pro Tag. Die sind zwar nur halb so groß, aber die fressen halt die ganze Zeit nur. Elben kommen wohl aus mit nur 1400 Kalorien. Elben sind wohl, widersprich mir Marco, aber Elben sind wohl laut dem Tolkien-Kanon deutlich resistenter gegenüber allem.
Das ist ja auch, als das Lembasbrot vorgestellt wird. So, ja, ein Bissen reicht aus, um einen Mann für 4 Tage zu sättigen. Und Merry und Pippin gucken sich an, wie viele hattest du? 4.
ein Lembas sättigt einen Reisenden für einen ganzen Tag, habe ich jetzt hier gelesen. Ein Lembasbrot sättigt einen Reisenden für einen ganzen Tag.
Ich glaube, aus 2 Gründen. Die Elben verbrauchen weniger Energie, weil sie halt geschickter sind. leichtfüßiger laufen und sie wiegen halt nicht so viel. Ne? Die Elben sind, die sind weder so groß noch so dick und muskelbepackt.
Das sind wandelnde Federn, ey.
Ja. Also man sieht ja auch Legolas über den Schnee laufen.
Ja. Alle anderen ohne Fußabdrücke zu hinterlassen. Ja. Ja.
Wenn ein Lembasbrot einen Reisenden bei einer strapaziösen Reise für einen ganzen Tag sättigt, dann muss es ungefähr 2600 Kalorien haben. Das bedeutet, dass die auf ihre Reise stolze 675 Lembasbrote hätten mitnehmen müssen. 300 insgesamt. 304 für die Hobbits, 214 für Gandalf, Aragorn und Boromir, 99 für Gimli und 60 für Legolas.
Aber ist es so, dass die Lembasbrote, ein ganzes Lembasbrot dich für einen Tag satt macht?
Ich sag mal, ein Bissen. Ein Bissen.
Ja. Aber also brauchst du nur ein Brot, was sicher? Über 600 Bissen aushält. Ja,
ein Bissen macht einen Magen satt, sagen die.
Das aber auch nur unter der Prämisse, wenn sie nichts anderes gegessen hätten.
Genau.
Man sieht ja auch die Hobbits zwischendurch, wie sie Kaninchen gebraten haben. Ne?
Moment, dann stimmt die Rechnung aber nicht, weil die sind davon ausgegangen, dass ein Brot dir für den ganzen Tag sättigt. Es
wird im Film ganz explizit gesagt, ein Bissen.
Mhm.
Und dann, wie viel hattest du davon? Vier, also ja, vier ganze Brote. Mich auch, ne? Das ist halt der Gag daran.
Dann werde ich den Herren von der Leichter-Uni da mal schreiben müssen.
Schreib einfach zurück, ihr seid Idioten. Und dann Zitat...
Also war das repräsentativ?
Ja gut, aber repräsentativ, das ist ein mathematisches Gedankenspiel, du Honk. Aber fast 2 Millionen Kalorien, Alter, das ist trotzdem...
Das kommt wahrscheinlich hin.
Da kann man schon dreimal zum KFC gehen dafür, sag ich mal.
Kommt ungefähr hin, ja.
An dieser Stelle haben wir die Aufnahme abgebrochen, da wir nach über 8 Stunden Podcasten, Alkoholkonsum und dem Verzehr von Süßigkeiten und Pizza buchstäblich fast eingeschlafen sind und wie ihr an Tobis Artikulation hören konntet, auch nicht mehr ganz frisch waren. Wir haben ein paar Stunden geschlafen und die Aufnahme danach fortgesetzt und das hört ihr jetzt.
Guten Morgen!
Wie das Horn Gondors klingt es aus dem Raum.
Es ist 10.30 Uhr, wir sind gerade aufgestanden in Erftstadt, Nordrhein-Westfalen und wir sind wieder frisch.
Sprich für dich selber.
Wie geht's euch, Kinders?
Frag mich mal nach dem Kaffee.
Ja. Wir sitzen hier und trinken aus riesengroßen Kaffeetassen. Marco, wie geht's dir?
Boah, ich hatte morgen eine Wurst um 10.30 Uhr schon mal besser aussah, aber
ist okay. Ja. Also, ich hab gerade erst verstanden, ich hatte eine Morgenwurst.
Ich hab vorhin in den Spiegel geblickt und meine Augenringe ähneln denen, die Smeargol Anfang des Ringtragens hatte. Erinnert ihr euch an dieses eine Bild, wo er so in die Höhle krabbelt?
Ja. Boah, also da seht ihr mal, wie wir uns aufopfern für diesen Podcast. Wir gehen selbst auch die Helden- und Qualreisen dieser Figuren durch. Wir haben alle heute
eine Folge, sie zu knechten, ewig zu binden, so,
wie die dunkel zu treiben. Wie die Urukai sind wir heute Morgen aus unserem eigenen Schlamm verstanden. Ja. Dann zum Spiegel, Gollum.
Wem habt ihr die Treue geschworen? Der Community.
Wir sind leichtfüßig als Elben zum Bett gegangen und als Orks wieder aufgestanden.
Ja, leichtfüßig als Elben zum Bett gegangen. Ich habe mich wahrscheinlich verhalten wie so ein Balrog, als ich mich hinlege.
Wie so ein Höhlentroll.
Ja,
genau.
Ja, also.
Tja, mein Höhlentroll.
Im Nachhinein war es wirklich eine gute Entscheidung, dass wir gestern die Aufnahmen abgebrochen haben, um zu schlafen, weil wir wirklich recht gut alkoholisiert waren, wie einige Hörer eventuell an Tobis Duktus erkannt haben.
Ich hoffe, dass einige Hörer nicht betrunken werden beim Zuhören.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe.
Wir haben uns auch ein bisschen angezickt gestern Abend, was bei uns so, ich glaube, was bei allen Menschen so nach 7 Stunden Podcastaufnahme und 30 Litern Bier relativ normal ist. Und es war wirklich gut, dass wir abgebrochen haben, weil jetzt kommt tatsächlich ein bisschen harter Tobak. Ich habe hier nämlich eine Hörerzuschrift.
Also wir machen mit den Zuschriften.
Also wir machen jetzt noch weiter. Mit ein paar Hörerfragen weiter. Ich habe hier nämlich eine Hörerzuschrift, die nicht so einfach zu beantworten ist und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Markus Klöppel hat bei Fatzebook bei uns unter das Bild von Gandalf mit der Shotgun gepostet. Könnt ihr etwas zum Thema Einfluss des Zweiten Weltkriegs auf die Erscheinungsart erzählen?
Auf die Erscheinungsart.
Oder beziehungsweise auf die Geschichte. Mhm. Also das wurde schon von ganz vielen Literaten, Kritikern, Vögeln wie uns angebracht beziehungsweise interpretiert, dass Tolkien in seinen Geschichten die Schrecken des Ersten und des Zweiten Weltkrieges und allgemein dieser Zeit, die er dort erlebt hat, aufarbeitet hat. Was sagt ihr dazu?
Naja, dadurch, dass es halt nun mal ein riesiges Kampfepos halt auch ist und viele Völker Mittelerde sich halt nun mal auch hervortun, eben aus erfolgreichen Schlachten und Kriegen und Siegen und es darum geht halt das Böse zu vernichten, würde ich sagen, dampft er das wirklich auch ein auf den Grundtenor des Gesamten halt einfach, dass Krieg im Prinzip scheiße ist, weil es den Frieden stört und das Gute das Böse besiegen muss.
Die geile Zusammenfassung. Krieg ist scheiße, weil es den Frieden stört.
Ja, fass es mal anders zusammen.
Das ist halt das ist richtig. Ja.
Tobi, was denkst du?
Also ich glaube, wenn man so Schrecken wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg wie auch immer geartet mitbekommen hat, führt das, hält das Einzug in so ziemlich alles, was man macht. Und gerade wenn man als Autor unterwegs ist, der sich so eine Welt ausdenkt, also von Grund auf an eine Welt erdenkt, wird es mit Sicherheit Einfluss in sein Werk haben. Ob man jetzt sagen kann, in der Herr der Ringe geht es um Engländer gegen Nazis, wie es so in Harry Potter oder so sehr deutlich ist, weiß ich nicht. Ob das so deutlich ist, keine Ahnung, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ja, du hast zwar was Böses, aber es fehlt so ein bisschen diese diktatorische Struktur, die man sonst in solchen klassischen Zweite-Weltkrieg-Werken erkennt. Dass die Schrecken des Krieges so explizit dargestellt werden, das wird mit Sicherheit damit zusammenhängen. Mhm. Aber
Marco, was meinst du?
Also die ganzen direkt menschlichen Dinge, die der Krieg mitbringt und vor allen Dingen der Erste Weltkrieg, in dem er gekämpft hat, wo teilweise noch Männer mit Säbeln und Schwertern aufeinander losgegangen sind und Mann gegen Mann standen, die lassen sich natürlich sehr gut in eine Geschichte verpacken und du kannst nur vernünftig und richtig und wahr über Krieg schreiben, wenn du ihn selber miterlebt hast. Man liest ja auch davon, dass er an der Kriegsneurose litt, also an einem sogenannten Shellshock. Das ist das, wenn du lautes Maschinengewehrgeräusch hörst oder laute Bomben hörst und einfach dich noch zusammenkauerst und deine Ohren zuhältst.
Also ist im Prinzip ein Slangwort für posttraumatische Belastungsstörung.
Genau. Und das hat er 1:1 auf den Schrei der Nazgul übertragen.
Oh.
Und das ist das, was auch die Menschen und die Hobbits gemacht haben. Die kauern sich zusammen und halten sich die Ohren zu. Also er hat, glaube ich, vieles, was er im Krieg erlebt hat, 1:1 übertragen. Auch das Verlieren von guten Freunden, den Zusammenhalt, um durch eine schlimme Situation zu kommen. Also es gibt schon direkte Parallelen.
Die Urukai, die wirklich wie so industriell praktisch dort geschaffen werden, also die werden jetzt nicht direkt geklont, aber die werden ja wirklich in solchen Schlammbecken gezüchtet. Also das erinnert wirklich an so eine Soldatenfabrik, wo immer mehr Fighter rauskommen. Also es gibt ja relativ häufig die Annahme, die Interpretation, dass die Orks für die Nazis stehen und dass dieses ganze Werk so diesen Kampf gut und böse behandelt und die Orks für die Nationalsozialisten stehen.
Ja, und ich glaube, also das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, das sehe ich halt nicht.
Nee.
Also es gibt ja sehr viele Werke aus der Zeit, ob es jetzt oder auch aus der Zeit danach, so aus der Nachkriegszeit, die den Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form behandeln. Oder auch Werke, die deutlich später entstanden sind, gerade im britischen Raum, wie zum Beispiel eben Harry Potter, die das sehr, sehr deutlich einbaut, also die Rowling, mit Voldemort und seinen Todessern. Das ist eine ganz, ganz klare Struktur, die an die Nazis angelegt ist. Mhm. Im Herr der Ringe sehe ich das nicht. Ja, du hast, also man muss dazu sagen, diese Nazi-Armee war ja keine faceless Army, also das waren ja nach wie vor ganz normale Menschen. Das, was so faceless daran war, war dieses
das Regime,
das Regime mit einem großen Führer an der Spitze.
Dahinter, ja.
Genau, das war ja das Böse daran. Nicht der Soldat an sich. Und im Herr der Ringe sind ja, hast du halt diese faceless Army, wie in Star Wars zum Beispiel auch, wo der Einzelne keine Rolle spielt, aber du hast kein Regime dahinter. Also, du hast zwar diesen einen großen Herrscher, aber ohne Regimestruktur. Sondern er ist halt das Ding und alles passiert seinetwegen.
Ja. Ja, aber ich finde halt auch, dieser Bezug zum Zweiten Weltkrieg, der hinkt nämlich, finde ich, mich auch, weil du hast halt nicht wie in Harry Potter auch diese ganze Rassenfrage. Es gibt nicht einen Herrscher, der jetzt eine Herrenrasse erschaffen möchte oder halt andere als minderwertig einfach nur betrachtet, sondern du hast einen, der einfach nur, egal wen es ist, er will der absolute Herrscher sein, er will alle unterjochen und er schickt eine Riesenarmee los, einfach nur um das Gute zu bekämpfen.
Ja, also es ist wirklich keine Ideologie.
Es ist diese reine Kriegsmacherei halt einfach, die sehr stark dann halt auch an den Ersten Weltkrieg erinnert. So diese Fronten klären. Wer hat hier eigentlich die dicksten Eier? So.
Ja, also im Zweiten Weltkrieg ging es ja eben ganz viel um Ideologie und die fehlt an den Herr der Ringe komplett. Also Sauron steht jetzt nicht da und tritt für eine Ideologie ein, sondern er kämpft halt einfach für den Sieg des Bösen. Stimmt.
Make Mordor great again!
Das stimmt. Und Sauron, also Sauron ist ja weder ein Rassist noch ein Kommunist, er ist einfach nur ein Arschloch.
Ja, genau, ja.
Also er vertritt.
Warte mal, also Moment, es ist ja nicht so, dass Sauron irgendwie jetzt die
Orks groß machen möchte.
Genau, es ist ja jetzt nicht so, dass es so ein Orkismus gibt, dass die Orks als die Herrenrasse bezeichnet werden und alle anderen sind schlecht, sondern Saruman scheißt ja im Prinzip auf alles Leben. Also Saruman wahrscheinlich auch, aber für Sauron sind das ja wirklich alle, wie sie da sind, selbst seine eigenen Leute, ist das einfach nur Menschenmaterial.
Er ist so ein bisschen, er hat so was Humanistisches, ne? Ich hasse euch alle gleichsam.
Ja, du hast, also Sauron wird sich wahrscheinlich eben auch wie Saruman als Maia, der er nun mal ist, als so eine Art Überwesen betrachten und er ist auch ein Überwesen, also das kann man ja nicht anders sagen, nur dass er halt eben nicht für ein Volk eintritt.
Nee, für seine eigenen Interessen.
Wirklich nur seine persönlichen eigenen, auch nicht die seines Volkes, dass die Maya wieder krass werden oder so. Einfach nur er.
Ja, genau, make Maya great again. Let's make good calendars.
all dieses ganze Gerödel fehlt, deswegen hinkt der Vergleich zum Zweiten Weltkrieg stark. Also vor allem eben daran, dass eine Ideologie fehlt. Und ein Regime fehlt. Es gibt einfach nur einen Wichser mit einer Faceless Army. Ende der Geschichte.
Ja, so, Punkt.
Ja, also ich glaube, für viele Leute, die in der Zeit aufgewachsen sind, kann das schon so ein bisschen, oder auch so für uns, kann das auf den ersten Blick schon so ein bisschen dran erinnern, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, aber mir ist es auch zu vage, ich sehe da echt keine. Also jeder von uns hatte doch in der Schule mal diesen einen oder mehrere Deutschlehrer, die in jedem verfickten, mini-kleinen Scheißgedicht eine Interpretation sahen auf die ganze Welt und auf dies und jenes und die jedes Wort überinterpretiert haben.
Ja, Mann.
Klar. Die Tür ist rot, das steht für die Angst des Hauptcharakters.
Ja, genau. Ob die Tür nur wirklich rot war, interessiert keine Sau.
Ja. Ja, das, was wir bei Herr der Ringe sehen, ist übrigens das philosophische Grundkonzept des sogenannten Manichismus.
Boah, ich bin so froh, dass wir gestern abgebrochen haben.
Ja, Mann.
dieses Denkkonstrukt, dieses philosophische Denkkonstrukt geht davon aus, dass es in der Welt eine gute und eine böse Macht gibt und die sind beide ungefähr gleich stark und praktisch dadurch dazu verdammt, einen ewigen Krieg zu führen.
Ja, im Prinzip ist ja das baut Tolkien ja eben auf. Ja. Also mit diesem einen abtrünnigen Valar, der Melkor, der halt eben beschlossen hat, Disharmonie in diese große Sinfonie zu bringen und halt eben danach auch in körperlicher Gestalt das Böse in die Welt zu bringen, was Sauron dann ja weiterführt.
Melkor, voll der gemobbte Emo-Valar, der so wie sich selber dachte.
Ja, der war voll die Special Snowflake. Ja, ich mach hier so mein eigenes Ding jetzt.
Ihr seid alle voll dumm.
Ja.
War bestimmt auch Veganer.
Um die Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und den Deutungen.
Bist du nicht auch Veganern.
um das mit den Weltkriegen mal ganz kurz charmant abzuwürgen, beziehungsweise abzubinden. Abbinden ist der bessere Ausdruck.
Weißt du, was man auch abbindet? Hämorrhoiden.
Tolkien hat wie vermutlich seine Hämorrhoiden, die er sich in den Gräben des Ersten Weltkriegs geholt hat, das alles abgebunden. Er hat das nämlich alles komplett verneint. Tolkien sagte, was die tiefe Bedeutung oder Botschaft des Buches angeht, es hat keine. Es ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Der wirkliche Krieg hat weder im Verlauf noch im Ausgang irgendwelche Ähnlichkeiten mit dem Krieg der Sage.
Ja.
Ja, er sagt auch, er hätte als Vorbild gedient, so hätte man, hätte der Krieg als Vorbild gedient, so hätte man sich des Rings sicherlich bemächtigt und ihn gegen Sauron verwendet. Und Sauron wäre nicht vernichtet worden, sondern unterworfen und Barad-dûr nicht zerstört, sondern besetzt. Denkbar wären auch Deutungen gemäß den Vorlieben oder Ansichten derjenigen, die auf allegorische oder aktuelle Bezüge Wert legen. Doch die Allegorie in all ihren Formen verabscheue ich von Herzen und zwar schon immer, seit ich alt und argwöhnisch genug bin, ihr Vorhandensein zu bemerken. Geschichte, ob wahr oder erfunden, mit ihrer vielfältigen Anwendbarkeit im Denken und Erleben des Lesers, ist mir viel lieber. Ich glaube, dass Anwendbarkeit mit Allegorie oft verwechselt wird. Doch liegt die eine im freien Ermessen des Lesers, während die andere von der Absicht des Autors beherrscht wird.
Ganz ehrlich, das ist doch mal ein Statement. Das ist doch wirklich doch mal so, den Leuten zu sagen, die halt kommen mit einer total bescheuerten Interpretation des Ganzen, sagen, war das so? Und hoffen, dass er sagt, ja, das war so. Zu sagen so, sag mal, denkst du eigentlich nach? Hast du überhaupt gelesen, was ich da gemacht habe?
Seit ich alt genug bin, sie zu bemerken. Was ein geiler Typ.
Alt und argwöhnisch genug. Also er hat sein ganzes Leben lang gesagt, mir gehen solche allegorischen Interpretationen voll auf den Sack. Also kurz zu erklären, eine Allegorie ist, wenn du eine Geschichte hast, die du auf irgendwas in der realen Welt übertragen kannst.
Ja, anstatt die Geschichte einfach mal so zu nehmen, wie sie ist, nämlich eine Geschichte.
Ja, und Tolkien hat sein ganzes Leben gesagt, mir geht das auf den Arsch. Das ist eine Geschichte. Ich habe diese Geschichte geschrieben, um mich und meine Leser in eine fremde Welt zu entführen und Spaß zu haben und vielleicht aus der Geschichte selbst was zu lernen. Aber es hat nichts mit der realen Welt
geil
zu tun.
Tolkien war echt ein Entertainer irgendwo. Cooler Typ. Ja. Finde ich mega geil. Hat einfach gesagt, ich schreibe eine Geschichte, weil ich eine Geschichte erzählen will und nicht, weil ich halt irgendwen bashen möchte.
Ja, und wenn er was interpretieren wollte, dann macht das innerhalb der Story und nicht außerhalb der Story.
Ja, wollte gerade sagen, so bezieht das nicht auf euch selber. So get over yourself, ne?
Interessanterweise sind ja sogar ganze Bücher von Autoren über den Zusammenhang zwischen Tolkien und dem Krieg veröffentlicht worden.
Und kannst mal sehen, wie viel Bullshit da drin steckt dann halt.
Wenn man dann solche Zitate direkt von ihm liest, fragt man sich, haben die vorher nicht mal gegoogelt?
Ja. Also Moment. Stell dir mal vor, du schreibst ein Buch, du investierst Jahre deines Lebens darin, über Tolkien zu schreiben und dann findest du irgendwann diese Zitate und du sitzt da, boah, fuck, ey.
Oder stell dir mal vor, der trifft jemanden, so irgendwann in den 70er Jahren, ne? Ja. Also ich habe ein Buch über ihre Werke verfasst, ich find's total toll, wie sie den Neologismus der Frauen irgendwie verarbeitet haben und er ist dann wieder... Hä? Was für eine Story hast du denn gelesen? Was für ein Blödsinn, Alter.
Hey, aber so sehr wir jetzt auch zu Recht darüber lachen, also ich finde es nicht, dass die Leute ihre Zeit vertan haben. Also irgendwie,
nein,
aber es kann ja schon sein, dass Tolkien unterbewusst irgendwie da was mit eingebaut hat.
Falsche Ergebnisse.
Weil du kannst solche krassen Ereignisse oder Erlebnisse wie den Ersten Weltkrieg, wo er jetzt ja wirklich live dabei war, und den Zweiten Weltkrieg, auch wenn er ihn zu Hause verbracht habe, wurde zum Beispiel ja England, London praktisch komplett zerbombt. Solche Dinge kann man nicht unbeschadet überstehen. Ja. Da sind mit Sicherheit Dinge in die Geschichte mit eingeflossen, aber die spielen halt für die Handlung, und das ist eben das Entscheidende, keine Rolle. Also der hat nicht die Handlung des Ersten und des Zweiten Weltkrieges mit in seine Geschichte gebaut. Emotionen mit Sicherheit, das geht, glaube ich, psychisch gar nicht.
Also unsere Generation hier jetzt, ne, in diesem Teil der Welt, hat ja auch schon gewisse Traumata miterlebt. Zum Beispiel haben wir das Aufkommen der ersten Castingshows im Fernsehen miterlebt. Also wenn einer von uns jetzt so einen unfassbaren Epos schafft, an dem er 60 Jahre und plus schreibt, bin ich mir sicher, dass da irgendwo in dieser Geschichte ein Ork vorkommt, der unbedingt Popstar werden möchte.
Der Herr der Promi-Container.
Scheiße.
Ja, eine Casting-Show, sie zu wählen.
Das Aufkommen von Big Brother.
Veröffentlichung von Battlefront 2.
Marco, jetzt hast du den Bogen überspannt.
Das letzte große Stigmata in unserer Geschichte.
Ja, da wird's irgendwelche Elben geben, die per Microtransaction ihr Leben verlängern.
Und ein böser Publisher, der irgendwelche gesonderten Kriegswaffen an seine Gefolgsleute ausgibt, um dann festzustellen oder es so zu drehen, dass er der Verräter ist, weil sie nur diese Superwaffen benutzen können, wenn sie sich ihm unterwerfen.
Ja.
Und das ist die Lebensgeschichte von EA. Herr der Ringe bezieht sich auf EA eigentlich, Mann.
Jedes Mal, wenn Legolas den Bogen benutzen will, muss er entweder 2 Euro zahlen oder ein 30-sekündiges Video gucken.
Ja, genau so. Genau so, das finde ich geil.
Und es ist so traurig, dass ihr alle so saftig darüber lacht, weil es zeigt, dass ihr jeden Tag diese beschissenen, kostenlosen Spiele zockt.
Vor allem das Krasse ist dann halt, stell dir mal vor, in Bezug auf Silmarillion, ne? Dann ist er dann halt auch irgendwie ich stell mir diese Disney.
So geil vor. Du hast so eine Riesenschlacht, Orks gegen M und dann so alle 30 Sekunden.
Warte.
Die Schlacht bleibt stehen, alle gucken Video. Oh, jetzt kann ich weiter kämpfen.
Ja. Oder die Elben bauen irgendwas. So, ja, wann können wir das fertig haben? Oh, Uhrzeit sagte 12 Wochen und danach haben wir auch genug Geld fürs neue Rathaus.
Nee, aber. Boah, der Ringkrieg ist echt pay to win.
Ja. Ja. Guck dir das an, diese ganzen Free-to-Play-User, was? Ja, hier die Orks und die Hobbits, die machen wir weg.
Krieg ist immer pay to win.
Das ist deep. Das ist deep.
Ja. Aber das finde ich halt auch, wie gesagt, so geil in Bezug auf Silmarillion dann zum Beispiel. Wenn Morgoth, also Melkor dann halt irgendwie Disney ist und Sauron ist so EA.
Ich finde, wir sind gerade so in der richtigen Stimmung, um gegen Ende der tatsächlich dieser epischen Trilogie, um so ein bisschen über Moralphilosophie zu sprechen.
Das Gute ist, ich habe Schnaps im Kaffee.
Am frühen Sonntagmorgen. Und zwar gibt es ein geiles Buch, das ich tatsächlich sehr empfehlen kann allen Herr der Ringe-Fans, von Gregory Bessham und Eric Bronson. Der Herr der Ringe und die Philosophie. Einfacher Titel, kann man sich merken, gibt es tatsächlich auch bei Spotify als Hörbuch. Zu genießen, übrigens mit dem Sprecher von Elijah Wood, der das gelesen hat.
Ach, eingetragene krass, cool. Marke.
Und
Elijah Wood, eingetragene Marke.
Und da geht es gleich in den ersten Kapiteln um den einen Ring. Der eine Ring repräsentiert ein klassisches Problem der Moralphilosophie, das erstmals formuliert wurde vom guten Herrn Platon. Und zwar verleiht dieser Ring ja wirklich unfassbare Macht.
Ja, der verleiht Sauron unfassbare Macht.
Ja, aber
den anderen eigentlich nicht.
Darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. Aber der ist schon wirklich so ein Symbol für die Macht.
Ja.
Und diese Geschichte macht die Frage auf, die klassische moralphilosophische Frage: Soll man moralisch handeln, wenn man auch die Macht hat, unbestraft unmoralisch zu handeln? Denn du kannst mit diesem Ring dich ja unsichtbar machen und dich einfach verpissen. Also du hast die Möglichkeit, ungestraft, wenn du den Ring hast, davon zu kommen. Und der macht die Frage auf, zerstört Macht die Notwendigkeit, sich an ein moralisches Gesetz zu halten?
Ja.
Sind absolute Macht und Moral vereinbar?
Macht korrumpiert. Und zwar so gut wie nichts anderes. Also Macht ist wirklich, du kannst schneller von Macht wahnsinnig und betrunken werden als vom stärksten Schnaps der Welt. Und die einzig richtige moralische Handlung dahinter steckt dann eigentlich, die Macht gar nicht erst einzusetzen, sie eigentlich von der Welt zu entfernen. Weil wenn es zu viel Macht für jeden Einzelnen, egal ob mächtig oder schwach ist, dann ist die einzig richtige Entscheidung eigentlich nur, die Macht gar nicht erst zugänglich zu machen.
Ja, also das, wenn man sich jetzt so so historisch umschaut, gab es in der Geschichte und gibt es auch bis heute immer wieder Situationen, wo einzelne Personen, tatsächlich meistens Männer, vielleicht könnten Frauen das besser, weiß man nicht, noch nicht, in richtig große Machtpositionen kamen und die haben es immer vergeigt. Der Mensch an sich ist einfach zu, von Natur aus zu egoistisch, auch wenn er es selber nicht zugeben will, als dass ein Machtgefüge mit zentralisierter Macht, also mit Macht auf eine Person beschränkt, funktionieren könnte. Ja, bestes Beispiel ist halt das Nicht-Funktionieren des Marxismus, des Kommunismus, was in der Theorie ja ein tolles Konstrukt ist, aber leider nicht durchführbar ist, weil der Mensch nicht in der Lage ist, ein solches Konstrukt sinnvoll zu leben.
Ja, immer dieser Grundgedanke halt auch einfach, so diese nicht auf andere zu gucken, dann halt zu sagen, so was ich mache, ist eigentlich richtig.
Ja, genau.
Und, so,
ja,
und dann
ja.
überhaupt keinen Blick fürs andere zu haben.
Dann eben Kontrollen eben auch nicht abgeben zu können, beziehungsweise also in seinem Machtgefüge den Gedanken zu pflegen, dass Kontrolle von jetzt einer Person oder eben einer Gruppe von Personen ausgehen muss, dass man die Kontrolle nicht abgeben kann, ja. Außerhalb dieses Machtgefüges und so weiter. Also der Mensch ist von Natur aus, denke ich, weil das zeigt so die Historie, nicht in der Lage, Macht zentralisiert nutzen zu können. Also im sinnvollen Maße nutzen
Also ihr
zu
habt, ihr habt dem Credo unseres Podcasts entsprechend diese wahnsinnig krasse philosophische Frage, die seit Jahrtausenden ein Thema ist, abschließend in zwei Sätzen jetzt beendet.
Genau.
Ja, und beantwortet. Genau.
Der Mensch kann das nicht.
So muss das auch sein.
Ich krieg gerade hier, Moment, mein Telefon vibriert, ich guck mal rauf. Oh, Achievement Unlock, you freed humanity.
Und, nein, aber das ist, wenn man sich das mal bewusst macht, die Geschichte Herr der Ringe spielt diese Fragen im Prinzip durch. Denn wir sehen hier verschiedene Möglichkeiten, mit dieser unbegrenzten, in Anführungszeichen, Macht umzugehen. Es gibt verschiedene Figuren, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Gollum zum Beispiel lässt sich völlig dadurch vereinnahmen und dadurch letztendlich seine gesamte Existenz durch diesen Ring zerstören. Also wir sehen hier ein Endstadium eines Wesens, das von der Macht zerfressen wird. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst und mir war es das auch nicht. Der Typ hat über 1000 Jahre, oder? Korrigiert mich.
500, ja.
Der Typ hat hunderte Jahre in verfickten Höhlen gelebt und sich von Fischen ernährt und hat diesen Ring nicht mal eingesetzt. Der hat nichts mit dem Ring gemacht.
Es fängt ja noch viel krasser an. Er bringt seinen besten Freund um, nur um diesen Ring zu erhalten.
Ja. Und das ist halt krass, weil der Ring halt auch so, überleg mal, wie lange Frodo den hat, bis er wirklich von ihm halt eingenommen wurde und wie schnell das bei Gollum ging. Und da gibt's auch eine schöne Theorie, dass der Ring sich halt auch deswegen die Verwandlung Gollums halt auch so schnell, relativ schnell dann halt auch ging, weil der Ring dieses Schlechte in ihm, diese Mordlust halt irgendwie auch mitbekommen und sich dessen halt auch an ihm sofort ermächtigt hat.
Können wir mal ganz kurz eine Sekunde uns Zeit nehmen und applaudieren, wie affengeil Andy Serkis Gollum verkörpert hat.
Allgemein guter Typ.
Unfassbarer Typ.
Er hat sich seine ganze Stimme gefickt dabei. Ja. Er hat am Filmset immer so einen komischen Trank aus so einer Spritzflasche getrunken, weil wenn er diese Gollum-Stimme gemacht hat, das ging halt mega auf die Stimmbänder. Da war mal Honig drin, irgendwie, wie heißt es denn hier?
Salbei?
Ja, genau so. Also der hat wie so ein warmer Tee halt irgendwie, der voll beruhigend für die Stimmbänder ist. Und den musste zum Ende hin, musste er den fast täglich trinken. Okay. Einfach, weil seine Stimme so hart gefickt war durch die Rolle.
Hypericious. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch einen ganz anderen Ansatz. Boromir will den Ring zum Wohle Gondors einsetzen. die Figur Boromir verfickt nochmal Jean Penn, not Ned Stark.
Das ist nicht Sean Penn, aber ist schon okay.
Sean Penn hätte wahrscheinlich erstmal den Ring.
Ich weiß nicht, ob ich dich einsetzen soll oder nicht. Ich spreche vieles dafür, aber es kann auch dagegen sein. Was meinen die anderen? Ich entscheide sowieso, wie ich es mache. Charlize Theron, komm her zu mir.
Jean Bean, also Boromir wird ja wirklich von Anfang an schon wirklich als sympathische Figur eingeführt. Man empfindet ihn eigentlich sofort als edel, vernünftig, loyal, oder? Das ist so ein prototypischer Ritter, den man am Anfang kennenlernt.
Ich finde, der ist so Thor-like. Wenn man jetzt Boromir und Faramir sieht, finde ich, ist er so ein bisschen Thor-like. Er ist so ein bisschen kopfüber in die Schlacht, zwar mit Verstand, aber irgendwie wirkt er so ein bisschen wie der Footballspieler.
Der edelmütige Hitzkopf.
Ja.
Und er fühlt sich aber auch zu diesem Rang hingezogen und er möchte den Rang ja nutzen, um praktisch seinem Volk damit zu helfen. Das, was eigentlich ja jetzt mal ein positives, eine positive Nummer ist, ein positives Motiv.
Das Motiv ist edel.
Ja.
Kinder, wie nennt man etwas, wenn jemand etwas bekommt, was er nicht verdient hat?
Kommunismus!
Sein Motiv ist halt tatsächlich edel, aber halt auch dumm, weil er nicht begreift, dass der Ring viel zu gefährlich ist, um ihn einzusetzen.
Aber du siehst halt auch darin seine Not halt auch einfach, ne? Er sagt ja auch, es gibt Hoffnung, mein Volk hat lange Zeit keine Hoffnung gekannt oder gesehen. Also er ist wirklich auch irgendwie dadurch, dass er Herr Gondors halt doch ist und immer davon fantasiert. Wie er wieder nach Gondor kommt, dann zu Aragorn noch auf dem Sterbebett dann quasi auch sagt so, und sie werden sagen, die Herren Gondors sind nach Hause gekommen. Also er fantasiert halt auch davon, dass sein Volk von Stärke und von Kraft und von Mut und von Hoffnung halt erfüllt ist. Und das nimmt ihn, das vernebelt seine Sicht auf die wirkliche Logik dahinter, weil er wirklich ganz, ganz arg hoffnungslos ist und einfach was möchte, um seinem Volk sofort wieder zur Stärke zu verhelfen.
Er ist für den Ring an sich auch ein relativ leichtes Opfer. Er ist ja keine schwache Person, aber aufgrund dessen, dass die Menschheit wirklich egal geworden ist in der Welt von Mittelerde, in einer Situation, in der er so verzweifelt nach einer Lösung suchen muss, dass der Ring diese Verzweiflung halt so leicht nutzen kann, um ihn zu korrumpieren. Weil er ist kein schwacher Charakter, im Gegenteil, er ist eigentlich sogar sehr starker Charakter, ein edelmütiger Charakter, ein sympathischer Charakter. Aber dieser eine Punkt in seiner Psyche, halt eben diese Verzweiflung um sein Volk, kann der Ring sich halt so schnell und so effektiv dann zunutze machen.
Vor allen Dingen, stellt euch seinen Standpunkt vor. Woher soll er wissen, welche Machtbreite dieser Ring hat? Ja. Er sieht nur, okay, eines der mächtigsten Erzeugnisse, das auf unserer Welt existiert, wird einem der schwächsten Geschöpfe gegeben. Mhm. Warum nicht mir? Weil, ja, warum nicht für Gondor, das, für das Gute
ein? Das, genau. Das finde ich
nämlich auch. Er hat gar keine Möglichkeit zu erkennen, was der Ring eigentlich ist.
Und ja, vor allem, er ist halt auch in der Situation, dass Gondor liegt ja direkt neben Mordor, also die ersten, die den Hammerschlag abkriegen, genau. Ich glaube, so sagt es Gandalf irgendwann mal, ist halt Gondor. Also er ist nicht nur in der Situation, dass er sein Volk retten will, weil man so sein Volk halt rettet. Nein, also die Menschen sind wirklich die, die als erstes alles abkriegen. Also die sind wirklich die Gelackmeierten der gesamten Situation.
Er ist aber auch, das finde ich halt auch so interessant, wenn sie halt im ersten Teil halt auch um diesen Ring rumsitzen in ihrem Rat. Er sitzt halt wirklich da, du siehst noch, wie er den Ring anguckt und überlegt, ist das jetzt gut oder ist das nicht. Und irgendwann macht doch Sean Bean schauspielerisch das ganz geil. Und wirklich siehst du, nee, er entscheidet sich jetzt dafür, das ist eine Waffe. Also er erkennt auch die Symbolkraft dieses Ringes, dass er halt einfach auch sagt, er sagt ja nur, lasst ihn uns einsetzen. Obwohl er wahrscheinlich keinen Plan davon hat, wie man den einsetzt. Aber alleine die Symbolik des Rings zu sagen, wir haben den einen Ring. Das ist so, wie als wenn du so aller Space Jam-mäßig den Leuten einfach irgendwas zu trinken gibst und sagst, das ist hier Power Juice, der macht euch stärker. Dabei ist es nur scheiß fucking Wasser. Super Placebo-Effekt.
Ja. Die Elben als dritte Partei, die wir jetzt hier durchsprechen, repräsentiert durch Galadriel, die große Elbenherrin, die reagieren nochmal völlig anders, denn sie lehnen die Nutzung dieser, wie du gerade, Richard, gesagt hast, finde ich sehr treffend, dieser Waffe, dieser Macht. Sie lehnen die Nutzung vollkommen ab.
Ja, sie sind vernünftig.
Ja, also sie bleiben sich treu, sie weigern, sie sind sich dessen bewusst, dass diese Macht korrumpiert und stoßen sie konsequent von sich weg.
Sie haben die Weitsicht, die ein Mensch nicht haben kann.
Ne? Ja. Ja, vor allem so gebranntes Kind scheut das Feuer. Sie haben ja auch, als die Ringe der Macht ihnen gegeben wurden, schon gesagt, na, was ist das für ein Ü-Ei hier? Ne? Ja, und haben es halt, halt unter Verschluss gehalten.
Also diese drei Ringe, die da anfangs an die Elben verteilt wurden, sie waren ja die einzigen, die sie nicht aufgezogen haben. Die sie nicht benutzt haben, erst später so im Verlauf der ganzen Nummer. Also die haben den Braten schon gerochen. Man kann jetzt sagen, auf der einen Seite, das ist sehr vernünftig und klug und weise, dass sie diesen Ring nicht einsetzen wollen. Auf der anderen Seite kann man das denen auch vorwerfen, weil die wollen ihn nicht nur nicht einsetzen, die wollen auch nichts damit zu tun haben. Also die halten sich da halt raus. Die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm und beobachten nur, was die macht mit all denen macht und verpissen sich. Also das kann man denen halt auch echt vorwerfen, dass sie sich nicht nur raushalten, sondern auch verschwinden.
Ja. Die Hobbits sind dann nochmal eine weitere Variante. Frodo trägt ihn länger als alle anderen, bleibt auch nicht unverschont von dessen Macht.
Ja. Ist im Film auch schön dargestellt, wie er einfach auch im Buch sagt er ja auch, dass der Ring immer schwerer wird. Und also siehst halt im Film, siehst du es richtig, wie sich die Kette immer mehr auch in seinen Hals und in seinen ganzen Oberkörper so richtig einschneidet.
Also Frodo geht ja eigentlich schon relativ gesund mit dieser Macht um, weil sie macht, scheint ihm nicht viel auszumachen. Aber er ist so ein bisschen in between, er zeigt uns so eine Variante, weil er einigermaßen gut damit umgeht, aber sich trotzdem nicht von der negativen Macht völlig frei machen kann.
Das Ding ist halt, ein Hobbit weiß nicht, was Macht ist. Das Letzte, woran er denkt, ist, mächtig zu sein. Weil die Hobbits sind ja nun mal so in ihrer Kultur, sind ja nun mal so, auch so aufgezogen, dass es halt bei denen halt wirklich so funktioniert, jeder bringt seinen Teil ein. Das heißt, die leben in einer sehr, sehr gesunden Gemeinschaft, kommunartig quasi irgendwie schon. Ja. Mhm. Und das Letzte, woran Hobbit denkt, ist Macht. Das Erste, woran die Menschen denken, immer ist, wer regiert, wer ist der Mächtigste. Ein Hobbit ist das irgendwie vollkommen egal. Und das siehst du auch durchaus im Film die ganze Zeit, weil anfangs nimmt er den Ring in die Hand, will ihn halt auch Gandalf wiedergeben und später behält er ihn für sich. Also, dass der Ring ihn korrumpieren kann, dauert unfassbar lang. Also, der Ring muss da wahrscheinlich wirklich echt hart dran arbeiten, eben weil Frodo so ein schlichtes Gemüt halt auch hat.
Ja, und er benutzt ihn halt zu keinem Zeitpunkt und hat es auch wirklich bis zum Schluss nicht vor, ihn als Machtinstrument zu benutzen, sondern er wird mehr oder weniger, in Anführungszeichen, nur abhängig von diesem Ring. Ja. Also es ist mehr wirklich wie so eine Drogenabhängigkeit, genau wie bei Bilbo. Bilbo schafft es ja auch, ihn loszuwerden. Es fällt ihm zwar schwer, aber er schafft es, ihn wegzugeben. Also es ist nicht so, dass der Ring es schafft, die Hobbits dahingehend zu korrumpieren, dass er ein Machtgebilde ist, sondern es ist mehr so eine Art Drogenabhängigkeit, also eine physische Abhängigkeit. Keine Machtkorruption.
So ein bisschen blöde, ne? Wenn du Koks verticken willst und dann selber dein bester Kunde wirst.
Also ich glaube, diese körperliche Geschichte, das ist halt, ich sehe das nicht so als Drogenabhängigkeit. Ich sehe diese körperliche Geschichte wirklich einfach nur so als, ach, wie würde ich sagen, verstärkendes Mittel, um dieses Korrumpieren, diese Anziehungskraft der Macht nochmal zu verdeutlichen.
Ja,
das
klar,
ist keine Droge, die
nein,
Leute
nehmen. Nein, das meine ich ja nicht so.
Macht,
das
kann man sein vergleichen. Wie eine Droge.
Ja,
Macht kann sein wie eine Droge, aber ich sehe den Ring jetzt nicht als Droge.
Nein, aber die Auswirkungen, die der Ring auf die Hobbits hat, ähnelt die einer Drogenabhängigkeit, ja. Das meinte ich jetzt
hat
damit.
Hat ein bisschen was also ist nicht von einem Entzug, weil Frodo hat ja auch körperliche Schmerzen und das ist so, als wenn er den Ring trägt oder halt um den Hals trägt, dass der Ring ihm permanent auch sagt, so setz mich auf, benutz mich, dann geht's dir besser.
Ja,
so
genau.
Ein bisschen
genau,
was hattest du davon.
Und es ist ja auch so, also in den Momenten, wo Frodo dann den Ring nicht mehr hat, geht es ihm deutlich schlechter, als in den Momenten, wo er den Ring hat. Also es gibt ja auch in dem Film haben die das einmal ganz schön gemacht, wo er denkt, der Ring wäre weg und ihn dann auf einmal wieder so in der Hand hat und so. Also du siehst richtig, dass es ihm körperlich besser geht in den Momenten, wo er den Ring in den Händen hält.
Ach du, das sage ich jeden Morgen, wenn ich mein Handy verlege.
Ja, stimmt.
Was man auch sehr gut sieht, was so ein bisschen untergeht, gerade in der Art und Weise, wie der Film das darstellt, ist nicht nur die Tatsache, dass Frodo den Ring Gandalf geben möchte, sondern in dem Moment, wo er checkt oder durch Gandalf mitgeteilt bekommt, wie gefährlich der Ring auch fürs Auenland ist, ist sein erster Gedanke, das Ding muss weg.
Ja. Ja.
Raus hier. Ja. Und nicht, ich setze es ein, um damit irgendetwas zu machen, um mächtiger zu werden.
Stimmt. Ja.
Fast jeder andere, der den Ring direkt sieht oder damit in Berührung kommt, er will den wegmachen.
Ja.
Damit.
Ja. Es ist den Ring da,
mach mich weg.
aber ja, da das Auenland also nicht selbst, in Mitleidenschaft gezogen.
Stimmt, selbst Galadriel wird ja von diesem Ring verführt. Also diese mächtige Elbenkönigin, bla bla bla. Selbst die steht dann ja und verwandelt sich so nicht böse, aber schön und schrecklich. So diese Nummer. Ja.
Also selbst die ist sich
bewusst, wie mächtig dieser Ring in ihren Händen
ist. Sie spürt die Anziehungskraft, aber sie hat die mentale Disziplin, sich davon fernzuhalten.
Ja.
So, und jetzt zerstöre ich euren Verstand mit einem kleinen Fazit, wo Herr der Ringe doch wirklich deep ist, wenn du da mal hinter die Kulissen guckst. Die wirklich wahre Botschaft hinter Herr der Ringe.
Laut Tolkien.
Und zwar ist es so, dass alle Figuren in dieser Welt, die vom Ring zerstört oder korrumpiert werden, danach gegriffen haben, etwas Größeres sein zu wollen, als sie eigentlich sind.
Ja.
Boromir zum Beispiel, Sauron sowieso, Gollum. Ja. Mhm. Alle Figuren.
Ich bin bei Gollum so ein bisschen skeptisch, weil Gollum benutzt den Ring nicht.
Okay, Gollum ist vielleicht nochmal so eine Spezialität. Bei Gollum sehen tatsächlich viele die Verarbeitung des Begriffs des Fetisch.
Ja, genau.
Also Gollum besitzt den Ring um seiner selbst willen, weil der nutzt den Ring ja auch für mich.
Hasst und liebt
Gollum
den
hat
Ring,
einen,
wie er
Gollum
selbst
hat,
hasst und
Gollum liebt. Hat einen Fetisch für diesen Ring. Ich habe in diesem Buch, habe ich einen geilen Satz gelesen über den Begriff Fetisch. Da will ich jetzt nicht zu krass eingehen, das ist ein eigenes Kapitel in dem Buch, die Philosophie von Herr der Ringe, aber ganz kurz. Der Liebende liebt den Strumpf, weil er ein Symbol für die Eroberung seines Partners und die Entkleidung ist.
Huh.
Okay? Wenn ich sage, oh, ich stehe auf Strapsen und so weiter, der Nicht-Fetischist, der normale Liebende, sieht darin einfach ein Symbol dafür, dass sich die Frau, oder Männer können ja auch Strapsen tragen, sich auszieht. Der Fetischist liebt den Strumpf um seiner selbst willen. Das heißt, der Fetischist, dem reicht auch der Strumpf. Der braucht gar nicht die Frau, die da drin steckt.
Ja.
Also wirklich, wenn du einen wirklich harten Fetischismus hast, in dem eigentlichen Begriff, heute wird das ja so ein bisschen inflationär benutzt, wenn du einen Schuhfetischismus hast, dann reicht dir der Schuh, um dich aufzugeilen. Dann brauchst du gar nicht die Frau oder den Mann, der da drin steckt, verstehst du?
Ja.
Und so ist es bei Gollum. Gollum will diesen Ring haben und zwar einfach nur, um ihn zu besitzen.
Also ich weiß gar nicht, Marco, weißt du irgendwas davon, dass Gollum den mal getragen hat?
Er hat ihn auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder benutzt, auch um zu jagen, um Tiere zu fangen.
Aber nicht für mehr.
Er hat ihn auf jeden Fall nicht benutzt, um ein mächtigerer Gollum zu werden.
Er lebt in Höhlen. Er lebt seit 500 Jahren in Höhlen.
Er hat auch sein gesamtes Erscheinungsbild, wird ja auch gedeutet als Übergang zwischen Leben und Tod. Eben deswegen ist er so ausgemergelt, gräulich, weil er eigentlich schon Teil dieser Schattenwelt schon fast ist. Deswegen sieht er so total ausgemergelt und kaputt auch einfach
aus. Okay, und um den Gedankengang jetzt weiter zu tragen, alle Figuren, die mit dem Ring einigermaßen gesund, in Anführungszeichen, umgegangen sind, waren Figuren, die Stärke daraus bezogen haben, dass sie wissen, wer sie sind und wo ihre Position in dieser Welt ist.
Oh, das ist irgendwie ziemlich traurig.
Die Elben, die wissen ganz genau, wo ihre Position in dieser Gesellschaft ist. Tom Bombadil, über den wir schon gesprochen haben, vielleicht eines der mächtigsten Wesen in dieser Welt, der war vollkommen immun. Und der ist halt ein super gechillter Cannabiskonsument, der im Wald lebt. Der könnte der Herrscher von all dem Shit da sein, aber er weiß, er versteht und er möchte vielleicht auch einfach nur in diesem Wald bleiben. Und ja. Die Hobbits, eine der prägendsten Eigenschaften der Hobbits ist doch, dass sie echt bescheiden sind. Ja. Und die Hobbits haben ja eigentlich eine super geile und funktionierende Gesellschaft in ihrem Auenland.
Ja.
Die wissen, was abgeht. Die wissen, wo ihre Position ist. Ja. Die wollen nicht größer sein, als sie sind. Die
haben Im Gegenteil, das wird ja sogar als frevelhaft empfunden, ja. Wenn jemand größer sein will im Auenland.
Ich finde das total geil, zu sagen, die haben eine total geile, funktionierende Gesellschaft. Nur ein bisschen weg vom Schuss, ein bisschen incestuös, aber cool. Ja.
Und Tolkien, wie wir schon wissen, war streng, also nicht streng, aber da doch schon sehr katholisch. Und man könnte das schon so deuten, dass er das da so ein bisschen mit eingebaut hat, weil das ist ja wirklich auch schon so eine katholische Tugend, dass du weißt, wo deine Position zwischen Himmel und Hölle ist. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Dieses Buch hat das super auf den Punkt gebracht, also die Philosophie von Herr der Ringe. Platon fragt, warum soll ich moralisch handeln? Tolkien antwortet, um du selbst sein zu können.
Oh.
Also man soll sich für ein Leben entscheiden, entscheide dich für ein Leben, das deinen Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit entspricht, das zu dir passt. Wenn du einen Ring der Macht brauchst, der dich irgendwie künstlich aufpusht, dann hast du dich im Leben falsch entschieden.
Aber da siehst du ja, ich komme wieder zurück zu meiner Lieblingsfigur, Samwise Gamgee. Der macht ja eben genau das, ne? Der geht diesen Weg mit Frodo, ohne jemals seiner selbst zu verlieren. Der ist die ganze Zeit, der nennt ihn ja auch bis zum Ende Herr Frodo. Er ist die ganze Zeit sein Diener, / Gärtner, und kümmert sich um ihn. Also der bricht nie wirklich aus dieser Rolle raus. Er bleibt immer er selbst. Ja. Bis zum Schluss. Selbst unter Einfluss des Rings.
Das ist auch genau diese Tugend, die Friedhoff gerade gesagt hat. Ne? Das findest du auch in so vielen anderen Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, musste gerade daran denken, um Iron Man zum Beispiel zu zitieren. Wenn du den Anzug brauchst, wenn du den, ohne den Anzug nichts bist, dann hast du den Anzug nicht verdient.
Geil.
Und das ist genau sowas halt auch einfach. Ne? Also wenn du den Ring brauchst, um mächtig zu sein, dann hast du ihn eigentlich nicht verdient und dann wird er dich vernichten.
Wir leben in Zeiten, wo es völlig legitim ist zu sagen, um Iron Man zu zitieren.
Lasst mich aus dem großen Buch Marvel rezitieren und halt gesagt, Smash. Amen.
Wir haben vor 5 Sätzen über Platon gesprochen und jetzt über Marvel und das ist und keine, vollkommen legitim, und keinen hier stört das.
Nee. Ist ja nicht unwahrer deswegen.
Wir haben da schon, wir haben ja über Tolkien auch schon gesprochen. Tolkien zeichnete sich unter anderem dadurch aus, dass er mit dem zufrieden war, was er hatte. Der Typ soll stundenlang einfach unter dem Sternenhimmel gestanden haben mit seiner Pfeife und die Sterne beobachtet haben und das war für ihn pures Glück oder einfach unter einem Baum und er hat wirklich das Glück in den kleinen Dingen des Lebens, des Alltags erkannt und das tun die Hobbits auch.
Ja. Tja, muss man auch.
Das aber tun auch die Elben zum Beispiel. Die Elben sollen auch so ein Volk sein, die ja wirklich, die sind unsterblich, also die leben ewig, können theoretisch, können aber wirklich buchstäblich ihr ganzes Leben damit verbringen, sich an Gedichten und Gesängen und Kunst zu erfreuen und denen ist halt auch nicht langweilig.
Das ist genau wie bei den
oder?
Ja, das Ding ist aber heute.
Ja, stimmt.
Das Ding an der Sache ist aber halt auch, wir haben ja auch über die Biografie von Tolkien gesprochen.
Alter, mir wird sogar langweilig, wenn ich den Elben zugucke.
Nee, aber das ist halt schon, wir haben ja auch über die Biografie Tolkiens gesprochen. Wenn du natürlich jemand bist, der, aus gutem Hause kommt, der nie irgendwelche Sorgen hatte, großartig jetzt arbeiten zu müssen oder halt wirklich irgendwie Brot auf den Tisch zu bringen oder so. Ja,
abgesehen von dem Dienst klar, im Ersten
kann man sich,
an
dann,
der Somme,
dann
hat
kann man,
ja nicht
dann,
viele Sorgen.
Dann kann man sich schon mal daran erfreuen, halt auch einfach Pfeife rauchen, sich den Nachthimmel anzugucken und Gedichte zu schreiben und sich dabei zu denken, was bin ich für ein geiler Typ.
Das stimmt.
Ja, klar, wenn du keine Sorgen hast, so gesehen, ne? Also wenn du nicht in der Not bist, dass du halt wirklich deinen Stand verbessern musst, zum Beispiel auch, ja klar, dann kannst du dich an so einem Scheiß
das
schon mal freuen.
Das stimmt. Aber das ist auch genau das, was die Elben ja auch so ausmacht, ne? Also diese Tatsache, dass sie den ganzen Tag rumhängen und irgendwelchen Liedern lauschen und denen nicht langweilig dabei wird, liegt vor allem daran, dass sie das halt auch einfach nicht müssen. Die müssen nicht groß essen, die müssen nicht groß trinken, die sind eh unsterblich, die haben Zeit für so eine Scheiße.
befassen sich mit den schönen Dingen des Lebens. Ja.
Genau, ja, weil die keine anderen Nöte haben. Weißt du, die sind nicht wie jetzt zum Beispiel so der klassische Mensch, der in einer ziemlich gefickten Welt, also Gondor ist halt echt nicht so geil, weil es halt eben auch direkt an Moria liegt, also die an Mordor liegt. Deren Situation ist eine ganz andere. Die sind grundsätzlich in einer Gefahrensituation und müssen grundsätzlich irgendwie immer ums Überleben kämpfen. Während im Auenland, in dieser funktionierenden kleinen Gesellschaft, diese Nöte praktisch gar nicht aufkommen. Die haben immer, also fast immer, es gibt einmal so einen Fall von schlechten Ernten, aber im Prinzip haben die immer eine gute Ernte, da funktioniert alles, es gibt nichts, das von außen eingreift, weil niemand weiß, dass dieses Auenland existiert. Und genauso verhält es eben auch bei den Elben. Also die haben diese Notwendigkeit von Gefahr und Überleben einfach nicht.
Aber so verträumt wir jetzt hier an unserem Kaffee nuckeln und so schön diese Botschaft auch sein kann, also du sollst wissen, wo deine Position ist und erfreu dich an den kleinen Dingen des Lebens. Man kann das auch ein bisschen kritisch betrachten, denn es ist eigentlich schon eine recht konservative Sicht der Dinge. Man könnte das auch negativ so interpretieren, wie... Versuch nicht besser zu werden. Bleib da, wo du bist.
Wäre tatsächlich auch meine Interpretation, weil ich find diese Botschaft nämlich eigentlich auch in meinem Freiheitsdenken ziemlich fatal, dass jemandem gesagt wird, so, wisse, wo dein Platz ist und versuch nicht mehr, als du bist.
Versuch gar nicht erst nach den Sternen zu greifen.
Das ist so der Feind des Fortschritts.
Ja, wo ich mir auch so denke, so Arschlecken, so, es ist niemals jemanden eine Statue errichtet worden, der den Status quo begünstigt hat, so, ne? Also, das Leben, die Freiheit regiert, also Revolution regiert die Freiheit, so.
Ja. Stellt euch Legolas Mutter vor, die ihn mit 35 fragt, boah Junge, du wohnst immer noch zu Hause.
Alter. Du wohnst mit 3500.
Dein Cousin hat schon einen Bogen und du...
wenn du willst, rufe ich bei Onkel Elrond an, der hat eine Werkstatt und stellt dich ein, wenn du willst.
Dein Cousin hat schon einen Bogen und du sitzt immer noch hier rum und singst.
Du bist 3000 Jahre alt, mach dein scheiß Bett.
Guck dir den Elrond an, der hat schon einen Bogen.
Warum gehst du nicht zu Onkel Gadriel in die Werkstatt? Die gibt dir eine Festanstellung.
Und er antwortet, ja, ich kann in 1000 Jahren auch noch zur Uni.
Ja. Ja, geil. Mama, du hast keinen blassen Dunst, meine Gedichte verändern die Welt, Bitch. Ja. Du verstehst mich einfach nicht. Jetzt geh und kauf mir Haarlack, ich will die Haare dunkel färben.
Der Sänger, der hat schon einen Bogen. Gut, Leute, tja, damit, also wir könnten bestimmt jetzt noch eine Stunde philosophieren, aber wir müssen tatsächlich unseren Flug halten. Nee, wir müssen tatsächlich jetzt bald los und unser Flugzeug, Mann, klingt das wichtig, nach Hamburg zurück.
Flugmodus ein.
Zurück. Und ich glaube, allen Hörern, die seit Monaten, Jahren eine Herr-der-Ringe-Folge haben wollen, denen haben wir jetzt echt einen ordentlichen
Das habt ihr jetzt
Lachs,
davon.
Den haben wir jetzt einen ordentlichen Lachs auf die Theke geknallt. Es war zwischendurch tatsächlich für mich persönlich als nicht so Tolkien-Fanatiker ein bisschen anstrengend, dem Ganzen zu folgen. Ich muss aber sagen, höchsten Respekt an Tobi und Richard, die sich so krass in diesem Thema vergraben haben, dass ihr von echten Tolkien-Kennern kaum noch zu unterscheiden seid, dass ihr mir auch teilweise auf den Sack gegangen seid mit euren ganzen Namen und Vertiefungen. Vielen, vielen Dank an Marco, unseren Gastgeber hier in Erftstadt, der uns mit seinem, der uns nicht wie Tobi und Richard mit seinem Bulimie erlernten Wissen, sondern mit seinem über Jahrzehnte angelernten Tolkien-Wissen unterstützt hat. Und wir machen dann jetzt tatsächlich Feierabend, Leute.
Vielen Dank auch an Sina, die tatsächlich gesagt hat, haltet nur euer Bier hoch und ich bringe euch Neues. Und das bis heute, bis zum Kaffee durchgezogen hat.
Ja, wirklich vielen, vielen Dank auch für die ganze Beherbergung. Wir hatten gestern vor euch noch, wir hatten Pizza aus dem Steinofen, so halb, ne?
Von so einem Stein.
Ihr seht es gerade nicht, Marco nickt ins Mikro.
vom Pizzastein.
Ja, mega geil. Und er hat sogar Soße gemacht, die nicht zu scharf für mich war. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ich musste mit Fred und Tobi in einem Zimmer schlafen.
Aber da kam das Lembas-Brot dann wieder zum Vorschein.
Ja, die Lembas-Blähungen. Ein bisschen reicht für die ganze Nacht, du.
Das muss ich übrigens noch korrigieren. Das habe ich tatsächlich auf meinem Sterbebett heute Nacht noch kurz gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass ein Keks, so heißt es, des Lembas-Brotes, also wirklich ein Brot, dich den ganzen Tag durchhält. Also die Rechnung von den Scientists, da war doch richtig. Ja, gut, Leute. Vielen Dank nochmal. Kleiner Applaus an Marco und Sina.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. War und, eine,
vielen Dank, dass du
sehr, sehr schöne Erfahrung.
Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast auch so. Ich glaube, das ist auch so das erste Mal, dass jemand 3 Folgen jetzt hindurch ein Thema mitgemacht hat. Aber ich glaube, so, weißt du, Haters gonna hate, es wird immer noch Leute geben, die sagen, war nicht umfangreich genug.
Ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall noch Zuschriften von Tolkien-Freaks geben. Warum habt ihr das nicht besprochen und das nicht?
Und das war falsch.
Ja, genau.
Fickt euch.
Ja, Mann, einzige Antwort darauf.
Gut, Tobi, Richard, Fred, Sina und Marco sagen
Tschüss.